Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Was machen Sachen?
Die Bewegtbild-Banausen.
Ja, die Bewegtbild-Banausen. Hier seid ihr goldrichtig, wenn ihr einen Fashion-Film-Podcast hören wollt.
Der Podcast eures Vertrauens.
Der Podcast eures Vertrauens, richtig. Mhm. Also, wir werden uns heute wieder sehr anstrengen, in der letzten Episode des Jahres bei euch ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen und vielleicht die eine oder andere Hintergrundinformation zu den Filmen zu bringen.
Ja, letzte Episode 2023, abgefahren, ne?
Letzte Episode 2023, das mittlerweile vierte Jahr, was hinter dem Bewegtbild-Banausen steht. Mhm. Und wir gehen ins fünfte über.
Ja.
Mit dem Jahr 2024.
Ja, da gibt es großes Jubiläum.
Grande Jubiläum, ja. Das werden wir natürlich nicht einfach so verstreichen lassen. Da haben wir uns haben wir schon Pläne. Wir haben Pläne. Mhm. Sind da was am Planen dran.
Ja, mal gucken, wie das mit der Umsetzung klappt. Aber
wir
das ist
das
ja auch noch.
Natürlich. Was
ja,
ist das?
Ist ja noch ein halbes Jahr hin.
So fangen die schlimmsten Stories an.
Warum?
Weil wir dann eine Woche vorher sagen, jetzt müssten wir mal langsam in die Planung übergehen.
Ja, stimmt.
Also wenn ich uns kenne, so dieses von wegen, wir haben noch voll Zeit, das geht selten gut.
Ja, ja, nee, klar. Also planen wir rechtzeitig.
Planen wir rechtzeitig, ja. Mhm. Wir sind da nicht die krassen Planer. Wir sind nicht so mega durchstrukturiert wie andere Podcasts.
Ah ja?
Sind wir?
Weiß doch, ich habe da wenig Referenzen mit anderen Podcasts.
Na gut, im Grunde sind wir wirklich durchstrukturiert, weil wir erscheinen immer pünktlich.
Ja, eben.
Nie ausgesetzt. Mhm. Schöne Menschen. Alles dabei.
Siehste? Ja, deswegen, ich weiß gar nicht, wie haben das andere Podcasts auch schon gemacht, so über 5 Jahre ganz regelmäßig, ohne auszusetzen, Sachen released?
Ich glaube, damit gehören wir zur absoluten Elite. Ja, das 5 Jahre durchzuziehen mit jeweils 3 Folgen die Woche ohne Aussetzen, das ist schon sehr fleißig.
Siehste.
Aber wir wollen uns mal nicht selber loben.
Doch.
Doch, machen wir trotzdem.
Warum nicht?
Da brauchen wir nicht, weil wir wissen, dass wir geil sind.
Natürlich.
Natürlich wissen wir das. Mhm. So, und wir werden euch natürlich in dieser letzten Episode des Monats, weil das ist nicht nur die letzte Episode des Jahres, sondern auch die letzte Episode des Monats, und da passiert Folgendes, da lesen wir euch die Auftragsfilme vor für den Monat Januar. Also, dann werdet ihr erstmal erfahren von uns, was da so ein Auftragsfilm abgehakt wird. Da ist schon der eine oder andere sehr interessante Film dabei. Und wer damit gucken will, wir werden jetzt mal die Filme vorlesen.
Ja. Von Fabse gibt es nämlich Cloverfield. Bin ich sehr gespannt. Habe ich ja noch nie gesehen.
Schließt endlich mal deine Lücke.
Mhm. So, den nächsten kennen wir wahrscheinlich beide. Von Adam Bomb gibt es ja. Tenacious D, The Pick of Destiny.
Damit kann ich gut leben.
Ja, ich auch. Von Mr. Pink, About Schmidt.
Ja.
Das ist ja auch eine Lücke von mir.
Hattest ja den Herrn gerade in Holdovers.
Mhm.
Alexander Payne und das ist auch ein Film von ihm.
Ja. Und von Dennis dem Dritten gibt's Die Katze.
Yeah.
Muss gestehen, ich weiß gerade nicht, welcher Film das ist.
Das ist Götz George.
Ach.
Aus den 80ern, so ein Action-Film.
Ja, ich glaube, den kenne ich
auch
schon.
Ich glaube, er spielt da nicht einen Einbrecher oder so. Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen irgendwann.
Ja, ich glaube nämlich auch. Aber es ist definitiv zu lange her, um da irgendwas zu sagen zu können.
Na, sind gespannt.
Ja, von Erik haben wir einen Film namens Nico aufgetragen bekommen.
Steven Seagal.
Ach, das ist Steven Seagal. Okay.
Er macht weiter.
Gut. Aber den kennst du auch noch nicht.
Nee, den kenne ich noch nicht.
Mhm. Gegensatz zum nächsten, weil von Nils, der will, dass wir Punch Drunk Love gucken. Einer der wenigen PTA-Filme, die wir hier noch nicht hatten.
Das stimmt. Schon eine Menge abgehakt.
Mhm. So. Was gibt's als nächstes?
Was gibt's noch? The Salt of the Earth für Olli. Das ist eine Dokumentation, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann gibt es den Film Rattennest im Original Kiss Me Deadly aus dem Jahr 1955 für unseren Kumpel Jens Mann. Den besprechen wir mit Hakan von Wir quatschen über Filme. Mhm. Der muss auch mal einen Klassiker schlucken. Und dann gibt es zwei recht bekannte Filme. Einmal Man on the Moon, der Mondmann aus dem Jahr 1999 für unseren Azubi Dennis. Und jetzt wird noch ein ziemlich großer Film hier abgehakt, nämlich Rocky für unseren Kumpel Markus in Kölle. Mhm. Dann haben wir noch Pompoko für Zero Famous, der mittlerweile auch aufgestiegen ist in den Auftragssupporter, in die Auftragssupporter-Abteilung. Konstantin mit Ken Reeves für Kalle. Und für Marci haben wir noch Invasion of the Body Snatchers. Wohlgemerkt, nicht der Cronenberg, den hatten wir schon, sondern der Film aus dem Jahre 1956. Mhm. Ein Horrorklassiker.
Na geil.
Das ist so der Fahrplan und das ist so eine Schlagzeile an Filmen, dass wir wahrscheinlich keine Episode aufnehmen werden, ohne dass da einer von abgehakt wird, mindestens.
Ja.
Also,
ja, das erwartet euch. Ich finde es echt cool, weil die paar Filme, die ich kenne von denen, auf die habe ich alle Bock, die nochmal zu sehen. Mhm. Und auf alles andere bin ich sehr gespannt.
Stimmt, da ist jetzt nichts mehr, wo ich sage, boah.
Nee.
Was zur Hölle. Habe ich Bock drauf. Gute Mischung auch.
Ja, finde ich auch.
Alles dabei.
Jetzt, also außer. Du sagst Man on the Moon, der kommt ja von unserem Azubi, der ist ja sonst eher, wobei, nee, hatten wir schon mal, ne? Die Auftragsfilme, die er beisteuert, die sind öfter mal auch wirklich gut.
Ja, da unterscheidet er dann schon die Auftragsfilme von den Losen. Ja. Weil da hat er auch mittlerweile ein bisschen seine Taktik geändert, wie er uns erzählt hat.
Naja, ne?
Aber, ja.
So, das sind die Auftragsfilme für Januar. Das ist echt ein straffes Programm, da müssen wir uns wirklich ranhalten.
Auf jeden Fall.
Und heute haben wir ja auch irgendwie Auftragsfilme und gemeinsame Filme en masse und da wird ja jetzt alles abgehakt.
Wir wollen natürlich schuldenfrei ins neue Jahr gehen, deswegen haken wir jetzt alles ab. Den letzten Auftragsfilm machen wir in der Support-Episode, das ist dann wirklich die letzte Episode in diesem Jahr. Mhm. Und alles, was ihr im Punkteraten gewonnen habt, alles, was ihr in Auftragsfilm habt, wird heute bzw. in der Support-Episode erledigt, sodass wir frisch ins neue Jahr starten.
Ja,
super. Und nicht nur frisch ins neue Jahr, sondern auch mit frischen zwei neuen Losen für Januar. Weil wir erfüllen natürlich unsere Mindestanforderungen und zusätzlich zu den zu der Zehnerziehung, die wir immer wieder hier rausboxen aus dem Lostopf, ziehen wir natürlich immer wieder die fixen zwei Lose aus dem Lostopf. Eins für Lee, eins für mich und das machen wir jetzt.
Und wie machen wir es? Ziehe ich für dich oder für mich?
Suchst du aus, mir ist völlig
wurscht. Ich habe mir das letzte Mal ausgesucht, jetzt darfst du meinen schön.
Zieh mal für dich.
Okay. So groß ist das Vertrauen.
Ich trau dir nicht. Mhm. Siehst du irgendeine Scheiße raus?
So.
Siehst bestimmt irgendeine Scheiße aus.
Meinst du? Das, wenn er für mich ist, ist es hoffentlich keine Scheiße. So, ich habe ihn losgezogen. Gucken wir nochmal.
Wen machen wir glücklich?
Erik.
Der Erik.
Miracle in Cell Number 7.
Okay.
Das klingt vielversprechend.
Supporter der ersten Stunde. Dieses Los gehört dir.
Scheint auch älter zu sein, weil da haben wir nicht drauf geschrieben, wann er das beigesteuert hat.
Stimmt, daran erkennen wir es immer.
Mhm. So, aber das ist schon mal cool. Das ist ein Film, den ich nicht kenne. Damit hat er ja schon mal das Potenzial, mich positiv zu überraschen.
Potenzial ist da, ja. Der nächste Losfilm ist für Olli. Und den hat er im November 2022 reingeworfen, also knapp vor einem Jahr. Und der Film heißt My Brother Jordan. Mhm. Auch der sagt mir nichts. Aber ich bin sehr gespannt, was das ist. Und was du da in den Lostopf geschmissen hast für mich.
Ja, cool, ey. Also zwei Filme, die wir beide nicht kennen, ne?
Ne, zwei Filme, die wir beide nicht kennen.
Mhm.
Das dann für Januar.
Cool.
Ja. So, jetzt haben wir es ja gesagt. Wir arbeiten daran, dass wir schuldenfrei aus dieser Episode rausgehen, beziehungsweise auch aus dem Jahr. Und deswegen fangen wir direkt mit einem Auftragsfilm an. Und zwar The Sting.
Mhm.
Der Clou. Ich sehe eine Frau hier reinlunzen.
Ja, ich glaube, ich
werde. Die ein Dollarzeichen mit den Händen macht.
Ach so, das ist das Dollarzeichen. Ja, offenbar muss ich gerade mal jemanden bezahlen gehen.
Okay, ja. Es ist nicht die Frau, die Liebe zahlen muss, sondern es ist jemand, der hier die Jalousina gebracht hat. Und für diejenigen, die sich jetzt hier spekulieren draußen, was da los ist.
Ja, gut.
That was so funny, I'm gonna piss myself!
Ja, dann gehen wir bezahlen. Ich unterhalte hier die Masse in der Zeit. Und Lee geht mal kurz den Jalousienmenschen bezahlen. Und, ja.
Weird flex, but okay.
Ich drücke mal den in der Zeit und guck mal, von wann die Filme sind, die wir hier gezogen haben. Achso, was hat er? Was hat Lee gesagt? Miracle, bla bla bla. Miracle in Cellblock 7, Januar 2022 hat den Erik reingeworfen. Aus, Anfang des Jahres 2022 war das.
Gut. Anfang 22?
Ja, Januar.
Warum haben wir da nicht dazu geschrieben, von wann das war?
Ich weiß nicht genau, wann wir das eingeführt haben mit den Daten. Könnte später gewesen sein.
Ja, offenbar.
Ja.
Strange.
Okay. Offenbar. Irgendwas in dem Radius.
Mhm.
So, aber jetzt für alle, die sich entscheiden sollten, das Auftragssupporter-Paket zu buchen und uns Auftragsfilme aufzugeben, die haben natürlich auch Losmacht, die können die Sonne-Episoden von Sonntags hören, die haben Tabelleneinsicht, das heißt, alles, was die Banausen separat noch an super, super Skills bieten, ist in einem großen Paket mit drin. Und immer wenn einer neu dazukommt, kriegt er als Öffnungsgeschenk, egal ob das jetzt 2 Tage vor Monatsende ist, kriegt er auf jeden Fall auch schon mal einen Auftragsfilm, den wir dann irgendwann abhaken. Und Dennis der Dritte, wie er so fein heißt, ein Herr aus dem Dunstkreis von unserem Azubi, das war sein Öffnungsfilm. Und den Weihnachtsfilm Emmet Otter haben wir ja schon abgehakt und jetzt kommt praktisch dein Opening-Film, den du im November hier reingeschmissen hast. Und
Na, hat sich gleich was Größeres ausgedacht.
Sicher auch ein sehr bekannter Film, ja, kann man nicht anders sagen.
Mhm.
Und ja, das Ding
kannten wir beide schon, ne?
Kannten wir beide und wir raten.
Mhm. Möchtest du anfangen?
Kann ich machen. Ich sag 8,5.
Mhm. Ja, sag ich auch.
Okay.
8,5 klingt gut.
Klingt gut, sagst du.
Ja.
Nicht der einzige Film, der im Oscar-Rennen war. Genau genommen waren das alle 3 Auftragsfilme, die in der heutigen Episode abgehakt werden. Die waren alle im Oscar-Rennen. Manche mehr, manche weniger.
Mhm.
Dieser der hier.
10 Oscar-Nominierungen.
Dieser hier 10 war Oscar-nominiert. 7 hat er gewonnen. Das
nee, 8 hat er gewonnen.
8 hat er so gewonnen.
Oder?
Ich habe 7 notiert. Bist du sicher?
Nee, ich bin nicht sicher.
Das ist, also selbst 7 ist auf jeden Fall eine Top-Quote.
5, 6, 7, du hast recht.
7 sind's.
Warum schaue ich denn 8 auf? Weil ich habe mir sogar notiert, welcher nicht gewonnen hat und welcher gewonnen hat. Also weird. Ja. Sollen wir die auch mal aufzählen?
Ja, mach das mal.
Also, gewonnen hat er für, also hat besten Film gewonnen. Mhm. Dann beste Regie, bestes Drehbuch, Art Direction, Kostüm, Schnitt und Musik. Und dann war er noch nominiert für Kamera, Sound und beste Hauptrolle für Robert Redford.
Seine einzige Schauspiel-Oscar-Nominierung, was ich auch nicht gewusst habe.
Ja, ist krass, ne?
War ich ein bisschen erstaunt.
Er hat dann ja danach welche gewonnen, aber eben nicht als Schauspieler.
Wahrscheinlich als Produzent und Co.
Mhm.
Und was noch die Oscar-Geschichte angeht, seit 1930, seit im Westen nichts Neues, ist das der erste Gewinner für den besten Film für Universal Studios.
Das ist auch krass, ne?
Das hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert, 43 Jahre, bis die wieder einen Oscar mit nach Hause bringen konnten, den Hauptoscar.
Mhm.
Das fand ich auch ganz interessant.
Ja, ist aus heutiger Sicht echt krass, weil das ist ja wirklich kein kleines Studio.
Nee, ist wirklich absurd.
Na. Ja, und das war anscheinend auch der letzte, wobei ich weiß nicht, ob die Info tatsächlich noch Bestand hat, aber es ist zumindest einer der Trail Effects, dass Edith Head, die legendäre Kostümbildnerin, dass die hier ihren 8. und letzten Oscar gewonnen hat.
Ja. Kostüme natürlich hier wieder legendär.
Ja.
Und ja, ein berühmter Film auf jeden Fall.
Mhm.
Von George Roy Hill, der schon einige Male mit, besonders mit dem Herrn Paul Newman zusammengearbeitet hat, weil Butch Cassidy und Sundance Kid, wo beide mitgespielt haben, hatte er inszeniert und auch Slapshot, den ich ja ganz cool finde.
Sagst du wirklich Butch Cassidy?
Butch Cassidy.
Okay.
Habe ich Butch gesagt?
Ja.
Nee, ich bin, Butch habe ich wahrscheinlich nur gesagt, weil ich Matsch bin heute. Butch, Matsch.
Schon wieder Matsch heute.
Ich hatte eine sehr, sehr unruhige Nacht. Ich war, glaube ich, noch nie so Matsch wie heute bei dieser Aufnahme.
Wie, was, also, erzähl? Warum erzählst du nicht, was heute Nacht passiert ist?
Nee, gar nichts, keine Ahnung. Ich konnte nicht richtig schlafen.
Deswegen. Ach so, einfach nur schlecht geschlafen.
Ich dachte, jetzt 2,5 Stunden Schlaf oder so.
Wilde Geschichten.
Nee, keine wilden Geschichten. Das ist einfach nur.
Ja, wie? Jetzt nehmen wir hier auf und dann gehen wir später noch ins Kino und dann pennst du im Kino ein, oder was?
Davon kannst du ausgehen, dass ich auf jeden Fall, dass die Möglichkeit besteht, dass ich im Kino definitiv einpenne. Ich hoffe, der Film ist laut.
Ja, hoffe ich auch.
Also,
okay.
Das würde ich heute definitiv nicht ausschließen.
Ja, George Roy Hill, ey, der hat tatsächlich schon große Filme gemacht und eigentlich nur 20 Credits, ne? Aber da waren halt echt ein paar große bei.
Hast du Slapshot gesehen?
Slapshot kenne ich, ich kenne ja Butch Cassidy nicht.
Ach, den kennst du wiederum nicht? Okay. Das wäre natürlich interessant gewesen im direkten Vergleich.
Ja.
Weil, wenn ich es mir jetzt aussuchen würde, ist das wahrscheinlich, würde ich den wahrscheinlich bevorzugen.
Ach was.
Ja. Also ich bin dann eher Fraktion Butch Cassidy.
Abgefahren.
Obwohl das natürlich ein Megafilm ist.
Hier. Ja, ich muss den eh mal sehen. Das kann ja nicht angehen, dass mir der fehlt.
Das stimmt. Ja. Kann ich verstehen.
Na, Geschrieben hat das David S. Ward, der ganze 15 Credits und darunter auch so Filme wie Major League.
Yes, Indiana von Cleveland.
Mhm. Und Bester Sleepless in Seattle.
Stimmt.
Also schon auch größere Filme. Und das Ganze hatte aber, also die Quelle von dem Stoff stammt aus dem Jahr 1940 von David M. Mora. Der hat nämlich was geschrieben, das nennt sich The Big Con. Und davon haben die eine Menge übernommen für das Drehbuch. Und ja, wie es der Name schon sagt, das Ding oder eben auf Deutsch der Clou, es geht hier um Betrüger. Trickbetrüger, wie man die, glaube ich, auf Deutsch nennt.
Ja.
Und da, ich meine, wir hatten ja jetzt in dem Podcast schon echt den ein oder anderen Film, wo es um genau solche Menschen geht. Mhm. Matchstick Man war ja was.
Voll.
Glaube ich, so einer der letzten, die wir diesbezüglich besprochen haben. Mhm. Und ich glaube, also ich weiß nicht, gibt es einen Film, bestimmt, aber ich wüsste jetzt nicht welchen, der vor dem Jahr 73 entstanden ist, der das so im Fokus hat.
Also für die damalige Zeit ist das schon ein sehr ungewöhnlicher Stoff gewesen. Also,
weil danach gab es ja echt unzählige, ja, die das auch gut nachgemacht haben, aber hier, also.
Das kam dann später. Jetzt, wo ich den Gesicht habe, ist ja auch hier Bluff heißt der Film mit Anthony Quinn und Adriano Celentano. Mhm. Das ist auch ein Film, wo die beiden sich so gegenseitig verarschen und so Trickbetrüger sind. Oder ihr Dirty Rotten Scoundrels ist ja auch so ein Ding. Und aber Bluff ist schon mies geklaut von der Clue.
Ah, ja?
Zum Nachhinein, wo ich den jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich so, Alter, okay. Ich liebe ja den Film, das ist so ein Film aus meiner Kindheit, aber die haben sich hier schon gut bedient.
Ja, weil für mich ist eben der Clue ein Film aus meiner Kindheit.
Ja, gut.
Den übelst gefeiert früher.
Ja, mal gucken, ob das immer noch so ist.
Mhm.
Zu Story, oder?
Ja, finde ich schwierig bei dem Film. Weil es ist ja schon... Also wir können jetzt,
Wendung,
ja, und wir können in der Komplexität, in der das aufgebaut ist, ja jetzt auch nicht alle Details erzählen. Blickt ja niemand durch.
Das stimmt. Naja, im Grunde genommen ist es ein Film wie Hochstapler, die sich halt gegenseitig versuchen zu verarschen. Besonders haben sie natürlich einen bestimmten Herrn als Zielobjekt, oder? Das kann man, glaube ich, erwähnen.
Ja, ja. Also erstmal, glaube ich, wichtig, wir sind in den 30er Jahren.
Ja.
Deswegen, also der ganze Film, die Aufmachung, Kostüme, Musik ist sogar noch ein bisschen aus einer Zeit davor, aber es wird halt schon alles sehr so auf das alte Hollywood gespielt, das Ding. Und ja, ich finde, die beiden passen da herrlich rein, weil es geht im Fokus um Johnny Hooker. Das ist die Figur von Robert Redford. Der ist so ein junger, sehr ehrgeiziger Kleinganove. Und der hat so seine Strukturen mit irgendwie einem Freund, der ihm immer hilft bei seinen Spielereien. Und dann haben die gerade wieder mal einen Typen abgezogen und haben sich da aber Geld geklaut, wo weit hinten am anderen Ende ein größerer Typ dahinter steckt. Und der hat keinen Bock, das auf sich sitzen zu lassen. Der will da ein Statement setzen und sagt, wir müssen klar machen, dass das nicht klar geht, dass man uns nicht abzocken kann. Und deswegen muss da einer sterben. Und das ist dann auch die Prämisse oder die Grundvoraussetzung, dass Johnny Hooker sich rächen will. Hm. Weil sein Kumpane wird umgebracht. Und daraufhin kriegt er den Kontakt von einem sehr erfahrenen Trickbetrüger. An den soll er sich wenden. Und das macht er dann auch. Und dann schmieden die gemeinsam einen sehr aufwendigen Plan, um sich an Doyle Lonigan, so heißt nämlich der Herr, zu rächen. Der alte, erfahrene Betrüger Henry Gondorf wird von Paul Newman gespielt. Und der Antagonist, also den Herrn, den es hier zu betrügen gilt, Doyle Lonigan, wird von Robert Shaw gespielt. Mhm.
Also Redford und Newman haben sich ein bisschen gewehrt gegen die Rolle, weil Paul Newman hat gesagt, so, das ist ja so dieses von wegen der König, also der König übergibt halt irgendwie sein Zepter dem Prinzen, weißt du, der dann irgendwie sein Erbe weiterführt und er fühlte sich halt dafür...
Er fühlte sich zu jung,
ja. Er ist der Meinung, dass er da zu dicht an Redford dran war. Insofern war er der Meinung, dass man da irgendeinen Alten nehmen sollte. Und Redford hat die Rolle irgendwie auch nicht so gefühlt. Hat dann erstmal abgesagt, dann hat man Jack Nicholson gefragt, der hat dann abgelehnt und irgendwann kam Redford dann wieder an Bord. Also die waren nicht sofort Feuer und Flamme.
Ja.
Beide.
Ja, wobei das Drehbuch wohl am Anfang auch noch, oder der Stoff sowieso, auf dem das basiert, da war Henry Gondorf halt eine sehr viel kleinere Rolle.
Mhm, stimmt.
Und das haben sie dann alles ein bisschen verändert.
Ja, war ja Newman selbst, der dann meinte so, es hört sich interessant an, hast du eine Rolle für mich? Und dann schick mal Drehbuch. Also so ging das los, dass er da irgendwie... Und dann hat er gesagt, pass auf, Paul, also du bist definitiv zweite Rolle. Oder die zweite Hauptrolle. Dann meinte er, ja, schick erstmal das Drehbuch runter, gucken wir mal weiter.
Mhm.
Ja.
Ja. Wurden aber beide fürstlich entlohnt für die Nummer. $500,000 gab es für jeden der beiden und das ist halt echt die höchste Gage für einen Schauspieler zu der Zeit.
Ja.
Ja, Inflationsbereich sind das circa 3 Millionen. Aus heutiger Sicht, wenn man hört, dass so ein DiCaprio dann irgendwie 20 Millionen für einen Film kriegt, natürlich auch einen Witz.
Das stimmt.
Aber zur damaligen Zeit waren die halt echt die Big Shots damit.
Voll, ja. Also was die 70er angeht, sind das ja mitunter die größten Stars dieses Jahrzehnts.
Ja. Ja, und zu Recht. Also ich meine, was für geile Typen, Alter.
Ja, ja,
also, ey, Paul Newman ist ja wohl der lässigste Hund auf dem Planeten. Ich finde das so krass. Den.
Man sieht den beiden echt gerne zu.
Ja.
Ja, blauen aber auch Augen, vor allem bei beiden, ne?
Ja, super krass.
Ja.
Ja, und der ganze, also dieser Film ist so stylisch.
Voll, ja.
Ich finde, der ist von vorne bis hinten einfach wahnsinnig stylisch. Da passt irgendwie eigentlich alles zusammen. Und geil fand ich ja auch, dass sein Kumpel vom Anfang, mit dem er diesen ersten Coup abzieht, der dann später umgebracht wird, das ist Robert Earl Jones, der Vater von James.
Ja.
Na, dann haben wir schon auch noch ein paar andere große Namen aus der damaligen Zeit. Charles Durning, Ray Walston, Harold Gold und Eileen Brennan, die ich hier ja schon auch in Clue und Murder by Death und solchen Filmen hatte.
Ja, Dan Alka könnte man noch erwähnen.
Mhm.
Der ist auf jeden Fall auch ein Name. Und Robert Shaw kennt man halt aus Jaws und Liebesgrüße aus Moskau. Also ist auf jeden Fall auch ein Name. Der irische Schauspieler, der den Antagonisten spielt.
Ja, das führte ja dann auch dazu, ne?
Mhm.
Weil hier die Produzenten David Brown und Zanuck, die haben dann Robert Shaw Steven Spielberg vorgeschlagen.
Ja.
Weil die Jaws halt mitproduziert haben. Und so ist der da gelandet. Schon auch ganz geil.
Richtig.
Ja, ich find's lustig, also wenn man hier die Trailer Facts liest, wovon es echt einige gibt, wie viele Leute abgesagt haben für den Film, ne? Also welche Leute, die angefragt haben und die dann keinen Bock hatten, das finde ich schon krass.
Sterling Hayden hatten wir ja auch hier, haben wir ja in der Supporter-Episode hier bei Johnny Guitar.
Ja.
Der den titelgebenden Charakter spielt, das war einer von denen.
Ja, aber die Begründung, weil er seinen Bart nicht abrasieren wollte.
Ja.
Was ist denn bei ihm los?
Tja.
Ja gut, also wenn es dann zu gut läuft, dann hat man auch solche Begründungen, so einen Film nicht zu machen, aber haben wahrscheinlich einige bereut, die das nicht gemacht haben, weil es ja nachgewiesenermaßen ein guter Film herausgekommen und dann halt bei den Oscars der beste Film des Jahres.
Ja.
Hat 5,5 Millionen gekostet und Alter, 156 Millionen im Kino eingespielt.
Das ist ein Boxoffice-Knaller.
Ah, ja, und das ist ja auch, ne, also wäre inflationsbereinigt tatsächlich in den Top 20 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.
Ja.
Ja, also der hat mal gut funktioniert. Aber eben, wir haben es schon angedeutet, die beiden Herren, die waren halt Kassenmagneten zum damaligen Zeitpunkt. Und das war ja dann aber auch hatte Probleme zur Folge, weil die konnten halt nicht ohne weiteres irgendwie an Sets drehen, sondern musste halt das meiste im Studio gemacht werden, weil du mit den beiden, also vor allem wohl Paul Newman, gar nicht mal so sehr Redford, das hatte halt dann so Beatles-Ausmaße. Ne? Also die Leute sind halt einfach, haben sich scharenweise versammelt auf der Straße, wenn der irgendwo zu sehen war.
Ja, ja.
Krasser Star. Kann
man sich gar nicht vorstellen. Ne?
Ja, das ist ja gut, hat sich ja eher so ein bisschen verändert.
Ja, dieser Star-Status ist nicht mehr so da
in
Hollywood. Das stimmt. Ja, und das ist ja, also es sind ja nicht nur die beiden, sondern es ist ja wirklich, was du meintest, so, dass Edith Head hat das Kostümdesign gemacht hat, weißt du, und dann irgendwie auch komplett einen neuen Style wieder losgetreten hat und so ein Revival, dass die Leute dann rumgerannt sind wie Redford in Clue, weißt du, mit diesen Mützen und so im Jahre 73.
Ja, diese Schiebermützen.
Genau, und dann plötzlich so ein Trend losgetreten hat. Also ist schon krass, dass so ein Film sowas auslöste.
Diese dreiteiligen Anzüge mit diesen weiten Hosen.
Ja, und super
so,
geil.
Das hat alles so viel Style.
Ja, super geil. Und dann ist es diese Ragtime-Musik natürlich, die normalerweise Anfang des Jahrhunderts eher eine Rolle spielt, aber wo auch der Regisseur meinte so, also er meinte so, der Komponist meinte zu ihm so, Digga, das wird 5 Leuten auffallen. Das peilt keiner, dass das nicht in die 30er Jahre passt. Und das fühlt sich richtig an. Insofern sollte man das machen. Und dadurch, dass die Musik auch so präsent ist, ist, glaube ich, dass man das meiste davon nicht als Underscore benutzt hat. Also so, dass man das nicht unter Dialoge gepackt hat, sondern meistens so den Feel des Films in diesem Moment, wenn da so die Straße langläuft, weißt du, und die Ragtime-Musik so im Hintergrund. Und dadurch ist die Musik natürlich super präsent, dadurch, dass du keine Dialoge im Vordergrund hast, sondern dass es meistens musikalisch untermalt ist, wenn eben nicht geredet wird. Fand ich schon super interessant. Und dadurch ist der Soundtrack halt auch so in die Höhe geschossen. Der war halt 4. Platz in Amerika in den Charts. Also
Ist aber halt auch ein Ohrwurm. Also dieses Hauptthema, meine Fresse, das bleibt dir ewig in den Ohren hängen.
Ja, klar.
Das ist schon richtig krass. Aber es ist also zum einen eben auch die Musik und dann gibt es ja auch diese Kapitelkarten, immer so segmentweise, die dann so gezeichnet sind. Und das ist ja schon auch sehr im alten Stil gemacht. Das, da haben sich schon in allen Departments was überlegt.
Ja. Und waren ja auch viele Sachen, was wollte ich jetzt sagen? Da geht schon los. Ich schlafe ein heute während der Aufnahme.
Juhu, ja.
Irgendwas wollte ich gerade sagen, aber es ist mir entfallen.
Okay. Hat dir denn irgendwas nicht gefallen jetzt an dem Ding? Also ist ja wahrscheinlich bei dir auch wirklich lange her, dass du den das letzte Mal gesehen hast, oder?
Das ist eine ganze Weile her. Ich habe den auch, glaube ich, nur ein, zwei Mal gesehen. Also ich habe den jetzt nicht so oft gesehen. Und das war definitiv noch im alten Jahrhundert. Mhm. Und ich mochte den auch, aber wenn ich es mir, wie gesagt, wenn ich wählen dürfte, war ich eher so Fraktion Butch Cassidy und Sundance Kid war eher meins. Mhm. Natürlich als Western-Fan bedient er natürlich voll meine Schiene. Aber ist schon natürlich ein geiler Film. Also macht super Spaß, den Charakteren hier bei diesem gegenseitigen Verarschen irgendwie zuzugucken. Und es gibt ja nun wirklich eine Menge Wendungen, auch was die weiblichen Figuren angeht in dem Film, wo du denkst, Alter, okay, ist schon smart.
Ja, das, ich finde, vieles davon sieht man halt nicht kommen. Mhm. Und dadurch funktioniert er auch heute immer noch, finde ich, weil er hat ein ordentliches Pacing.
Ja.
Und man muss halt schon ein bisschen dranbleiben, wenn man wirklich Bock hat zu blicken, was sie da abziehen.
Ja, auf jeden Fall. Man sollte aufmerksam sein.
Ja.
Gutes Ding.
Ja, finde ich auch. Immer noch. Echt ein geiler Film. Geht 2 Stunden, 9 Minuten.
Mhm.
Und das ist rated PG und ich finde, das tut der Sache überhaupt keinen Abbruch.
Nee.
Also das ist jetzt nicht so, als würde man hier groß blutige Momente vermissen oder dass das irgendwie alles sehr viel expliziter sein müsste.
Nee, muss es nur in dem Fall oder bei dem Genre nur wirklich nicht.
Nee, weil es funktioniert über die Handlung, über das Pacing und halt einfach über Robert Redford und Paul Newman. Weil die machen das schon amtlich, ey. Und das, ja, wie gesagt, das ist für mich absolute Prime von den beiden.
Ja, die Chemie zwischen den beiden ist auch super. Die haben beide so einen ähnlichen Approach gehabt, was Schauspielerei angeht und die haben sich immer gut verstanden, deswegen war nicht das letzte Mal, dass die zusammengearbeitet haben. Also, die waren ja auch wirklich gut befreundet.
Hm.
Ja, das war mal ein guter Einstand, Dennis, der Dritte.
Ja, danke dafür.
Danke dafür.
Hat dir denn irgendwas nicht gefallen? Also, außer, dass du jetzt sagst, Butch Cassidy wäre für dich der liebere Film, wenn du es auswählen müsstest?
Außer das würde ich jetzt nicht sagen, dass mir irgendwas nicht gefallen hat.
Okay.
Fand ihn schon gut.
Mhm.
Nee, mir fällt nichts ein, was ich jetzt hier bemängeln würde.
Okay.
Hast du noch was oder wollen wir die restlichen Punkte nennen?
Nee, lass Punkte nennen.
Ja, schieß los.
8,3 sind es auf IMDb. Mhm. Achso, der ist auch in den Top 250, ne? Das haben wir gar nicht erwähnt. Ich habe jetzt aber nicht rausgeschrieben, welchen Platz.
Achso.
Weißt du das?
Nee, habe ich jetzt auch nicht rausgeschrieben.
Okay. Metascore ist bei 83, passend zu den 8,3 auf IMDb und Letterboxd vergibt eine 4,2. Das ist also alles sehr gut.
Top-Rate-Movie 113.
113. Okay.
Nicht so schlecht.
Ja. So, wo bist du gelandet?
8,5.
Das passt ja wunderbar.
Das passt für dich, ja.
Finde ich schon, ja. Null für mich.
Halben für mich wahrscheinlich.
Nee, ich bin mal 10.
Du bist mir vorhin 10?
Ja, Mann.
Okay.
Das ist ein 10-Punkte-Film für mich.
Das ist ein 10-Punkte-Film für dich. Interesting.
Ja. Hatte da immer noch oder jetzt wieder echt eine Menge Spaß mit.
Krass, macht so alles hoch richtig. Hätte ich das nicht gedacht.
Ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Nostalgie mit bei. Mhm. Weil, wie gesagt, den fand ich als Kind schon geil.
Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht gewusst, ob das jetzt ein Film aus deiner Kindheit ist. Ich weiß, dass du mal erwähnt hast, dass du den gesehen hast.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, ob du gesagt hast, dass das hier so ein Herzfilm aus der Kindheit ist. Das,
ja, schon ein bisschen.
Die Info war mir neu. Alright. Haben wir hier einen 10-Punkte-Film direkt als erstes hier in der Episode.
Ja.
Nice. Mal gucken, ob dein Projekt jetzt auch 10 Punkte bringt.
Ja, ich bin ja ein bisschen hinterher jetzt diesen Monat, was meine Lose angeht. Und deswegen bringe ich jetzt erstmal das eine Los für Dezember von Finn.
Mhm.
Und da haben wir uns noch ein bisschen amüsiert über den Titel, weil wir davon ausgegangen sind, dass das der deutsche Titel ist. Es ist aber tatsächlich der original norwegische Kraftidioten. Das ist ein norwegischer Ausdruck, den man gar nicht so hundertprozentig gut übersetzen kann, weil das ist jetzt nicht einfach nur so Riesendeppen, sondern das hat ein bisschen was auch mit dem Ablauf der Dinge hier zu tun. Deswegen belassen wir es dabei. Also auf Deutsch heißt der einer nach dem anderen. Und passenderweise der internationale Titel In Order of Disappearance. Eigentlich auch ganz clever. Weil das ist tatsächlich Motto des Films. Also.
Da ist er über das ist er auf Letterboxd zu finden. Haben wir jetzt natürlich nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ob Redford einen Letterboxd-Account hat, aber wenn er einen hätte, dann hat er das Ding halt erst 2004 tatsächlich gelockt in seinem Account. Weil,
das stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt.
Das ist das erste Mal, dass er den Film gesehen hat.
Das finde ich fast wirklich unglaublich.
Das ist echt krass.
Also.
Ja, vielleicht jemand, der sich nicht gerne seine Filme anguckt. Gibt es ja auch ein paar Schauspieler.
Ja, aber. Also, wie viel? 50 Jahre warten, um
der
so.
Hat schon auf jeden
Fall. Nee, 40 Jahre. So.
40, ja. Nee, 30.
Stimmt, 2004, nicht 14. 30. Ne? Ja. Mhm. Ja,
hat crazy. Gedauert. So, ja, Kraftidioten.
Mhm. Ja, ob der Hauptdarsteller diesen Film geguckt hat, weiß ich nicht, wie er da drauf ist. Aha. Das ist auf jeden Fall ein Herr, mit dem gerade dieser Regisseur schon irgendwie sämtliche Filme gedreht hat. Also es ist wirklich krass, wenn du die Vita von Hans-Peter Molland anguckst, aus seinen 16 Credits. Da sind wirklich viele dabei, wo Stellan Skarsgård die Hauptrolle spielt.
Ach so?
Oder Stellan, wie du sagst. Aber der heißt Stellan Skarsgård und ist ja der Vater von einigen Schauspielern, die wir
ich
auch
weiß, dass
immer...
Stellan heißt.
Du sagst aber immer Stellan.
Ich sag Stellan?
Ja.
Wahrscheinlich wieder aus Versehen. Also wenn ich drüber nachdenken würde, weiß ich natürlich, dass es Stellan heißt, weil es ist ja Schwede.
Ja.
Da gibt es kein A.
Ja, und das ist aber...
Aus dem Effekt. Affekt, meine ich.
Heute läuft's.
Heute läuft, ja.
Ja, ja, aber das ist eben ein norwegischer Film. Und wir sind auch in Norwegen. Und es geht um Nils. Das ist die Figur von Stellan Skarsgård. Nils Dickmann, der ist ein total anständiger und angesehener Typ. Der ist da auch Gemeindevorsteher in so einem kleinen Ort und hat gerade auch eine Auszeichnung als Bürger des Jahres gewonnen. Und beruflich fährt er so einen riesen fetten Schneepflug. Das ist echt so ein Monstrum, das Ding. Das ist so geil. Okay. Wir sind in einer sehr verschneiten Gegend in Norwegen. Deswegen hat der natürlich auch echt immer viel zu tun, weil manche Straßen sind gar nicht befahrbar, wenn der nicht vorne wegfährt und mit seinem Riesenpflug da den Schnee aus dem Weg räumt. Mhm. Na, jetzt sehen wir den so ein bisschen bei seinem Alltag und dann wird aber auch gleich zu Beginn etabliert, dass sein Sohn mit irgendwelchen Verbrechern zu tun hat. Anscheinend mit seinem Homie eine große Ladung Koks irgendwo entwendet hat. Und dann sehen wir, wie von zwei so shady Typen der Sohn am Bahnhof auf einer Bank deponiert wird. Schlafend, also sieht zumindest so aus, als würde er pennen, und kippt da aber um. Und dann erfahren wir, dass der an einer Überdosis Heroin gestorben ist.
Okay.
Ja, für die Polizei ist das alles klar. Junkie hat sich eine Überdosis verpasst, Thema durch. Jetzt sagt Nils aber, mein Sohn war nicht drogenabhängig. Das kann nicht sein, dass der sich selber eine Überdosis verpasst hat und vermutet da irgendwelche shady Dinge. Zu Recht natürlich. Weil wir haben ja gesehen, dass der da deponiert wurde am Bahnhof und so begibt sich Nils auf die Suche, so heißt das, rauszufinden, was da dahinter steckt. Und landet so dann ziemlich schnell irgendwo zwischen den Fronten von so einem Bandenkrieg. Natürlich, wie es in vielen skandinavischen Filmen nicht fehlen darf, sind hier noch serbische Drogenhändler zugange.
Natürlich. Als ob die Serben irgendwas mit illegalen Machenschaften zu tun haben.
Ja, das Schönste ist, dass der Kapo, der Papa der Familie, dieser serbischen Familie, die hier zum Zug kommt, Popovic, dieser Herr wird von Bruno Ganz gespielt.
Was? Okay. Ein Schweizer, der in Serben spielt.
Ja.
Sehr interessant.
Der serbische Kapo wird von Bruno Ganz verkörpert. Ja, fand ich auch lustig. Dann gibt's also, die kommen aber erst ein bisschen später zum Einsatz, weil erstmal geht's drum, der Reihe nach die Leute zu finden, mit denen der Sohn Kontakt hatte. Das heißt, der erste Kontakt ist dann sein Homie, mit dem er dieses Kokain geklaut hat. Der gibt ihm dann ein paar Informationen und sagt, das war von dem und dem. Dann sucht er den Typen auf. Und das Schöne ist, Nils sieht eigentlich recht harmlos aus. Ne? Der hat da immer so seine Winterjacke an und die Stiefel und ist halt voll einfach optisch auch so der Schneepflugfahrer.
Okay.
Und dann schnappt er sich aber da diesen Typen, von dem die das Koks geklaut haben. und haut dem so geil unvermittelt auf die Fresse, dass der halt auch nicht weiß, was passiert.
Ist nicht mehr ganz so freundlich.
Und prügelt ihm dann echt next level diese Infos aus dem Leib.
Okay.
Und so erfährt er dann von dem Typen, der als nächster drüber steht, dann geht er zu dem, macht den auch frisch und erfährt dann von dem halt so nach und nach, kommt er halt an die Spitze. Und das Schöne ist, er räumt die Leute halt echt aus dem Weg. Also erst verprügelt.
Apropos Schneeflug.
Ja, er verprügelt die Leute, bis er die Info hat.
Okay.
Dann bringt er sie um, rollt sie in so ein Gitter ein und hat dann immer den gleichen Spot. Das ist immer das gleiche Prozedere. Er rollt die dann so ein in so ein Gitter und schmeißt sie dann so einen Wasserfall runter, dass sie da unten halt versinken. Und dann jedes Mal, wenn einer gestorben ist, sehen wir einen schwarzen Screen mit einem weißen Kreuz und dann der Name desjenigen, der gerade gestorben ist.
Mhm.
Und das ist dann eben die Order of Disappearance, die den englischen Titel gibt. Ja, und so kämpft er sich eben sukzessive an die Spitze. Und an der Spitze steht ein Herr namens Graf, also Greven, Ole, genannt Greven, Forsby. Der wird von Paul Sverre Hagen gespielt. Den könnte man kennen, hat schon auch, also gerade in Skandinavien viel gemacht, aber auch so das eine oder andere Hollywood-Projekt. Kon-Tiki, auch ein Film, den ich irgendwann mal sehen wollte. Da hat er auch mitgespielt, aber sowieso einige aus dem Film hier. Tobias Santelmann ist auch noch jemand, den ich kenne, aber ansonsten ist natürlich wirklich die prominentesten sind hier Stellan Skarsgård und Bruno Ganz. Weil, okay. Ja, weil natürlich wird dann irgendwann, als der halt so reihenweise die Leute aus dem Weg räumt, wird dieser Count, also der Graf, dann natürlich irgendwann skeptisch und sagt, das ist ja schon gut, dass da ein, zwei Leute verschwinden, aber so langsam hat das System und das muss die gegnerische Gang sein, die Serben. Weil die haben nämlich, also diese Gang von dem Grafen und die Serben, die haben das Abkommen, dass die sich den kleinen Flughafen teilen, wo das Zeug dann angeliefert wird. Und ansonsten haben sie die Territorien aber klar getrennt. Und in dem Moment, wo seine Leute verschwinden, sagt er, ja, okay, die wollen uns jetzt unser Territorium streitig machen. Wir müssen ein Statement setzen und dann machen die sich an den Serben zu schaffen, die aber natürlich nichts damit zu tun haben, sondern es ist ja Nils, der hier aufräumt. Und so geriet Nils dann halt irgendwann zwischen diese Fronten. Ja, und das Ganze, das ist recht unterhaltsam gemacht, geht eine Stunde 56 und ist ein schöner Rachefilm.
Ist cool, ja?
Ey, und das ist halt tatsächlich das Vorbild, oder das Original, wenn du so willst, zu Cold Pursuit.
Ah, okay.
Ne, die Neuverfilmung mit Liam Neeson.
Ja, ja.
Dann stimmt. In der Hauptrolle.
Jetzt, wo du sagst.
Den habe ich ja noch nicht gesehen, aber das...
Stimmt, da fährt auch ein Schneeflug, ja.
Ja, siehst du, das ist das gleiche Ding. Halt, die Hollywood-Variante.
Ah ja.
Ja, Budget habe ich, das ist ausgesprochen spezifisch für IMDb-Verhältnisse, das sind 4,576.591.000 €.
Das ist sehr spezifisch, hast du recht.
Und eingespielt hat er 904.000, also das hat nicht funktioniert. Aber es gab eine amerikanische Adaption, vielleicht haben sie auf dem Weg wieder ein bisschen Geld reingeholt. Das Ganze ist natürlich Rated R und im Genre steht Action, Crime und Comedy, weil der aber halt auch, ja genau, er hat halt diese typischen skandinavischen schwarzhumorigen Momente und das mag ich natürlich.
Okay.
Ja, so, was habe ich, zu Hans-Peter Molland habe ich nur gesagt, dass er viele Filme mit Skarsgård gedreht hat. Cold Pursuit war auch von ihm dann, passenderweise.
Ah, Zubik, okay.
Ja. Aber sowas wie Somewhat Gentleman, den will ich nämlich auch noch sehen, auch mit Skarsgård in der Hauptrolle. Oder Aberdeen kennen, glaube ich, auch einige. Also er hat schon ein paar Filme gemacht, die man kennen könnte. Geschrieben hat das Kim Fupz Aakeson. Der hat 57 Credits. Alter, der hat so viel geschrieben in Schweden und Norwegen. Das ist richtig krass. Und das Ganze basiert aber auf einer Geschichte von Finn Hjerdrum. Der hat sich die ursprüngliche Story ausgedacht. Ja, und das ist Kraftidioten.
Hört sich funky an.
Ja, ist cool. Kommt nicht ganz ohne Längen aus.
Hm.
Ist jetzt nicht über alle Maße spektakulär. Aber eben so die Kombi aus ihm als toughen Typ, der sich da durcharbeitet und dann eben hin und wieder diese trocken, lustigen Momente. Fand ich cool. Hab ich gern geguckt.
Ja, Cold Pursuit fand ich jetzt auch nicht so verkehrt. Also, der ging auch klar.
Ah ja?
Ja, ja.
Aber der wird schon eher verrissen, ne? So von der Kritik und
allem. Kann sein, ja. Aber war ja schon die Phase, wo Liam Neeson sich eigentlich zurückgezogen hat und keinen Actionfilm mehr drehen wollte und dann kam einer nach dem anderen.
Ach, da war das schon so weit, ja? 2019? Aber der hat doch seitdem schon wieder einiges gemacht.
Ja, hat er. Also. Der hält sich da null dran.
Mhm. Ja, der Jay-Z Hollywoods.
Genau.
Na super. Ja, jetzt habe ich noch Punkte. Die sehen folgendermaßen aus. 7,1 gibt es auf IMDb. Der Metascore ist bei 74 und Letterboxd 3,6. Also alles recht ähnlich. Jetzt darfst du raten.
7,5.
Das ist korrekt. Hielt ich für einfach, aber kannst du jetzt was zu sagen?
Tust du das?
Ja, doch.
Sag mal das Jahr nochmal.
Das Jahr des Films?
Ja.
2014. Stimmt, habe ich noch gar nicht gesagt. Ja. Nee. Einer nach dem anderen.
Ja, Gruß an Finn.
Ja, danke dafür. Finn hat ja schon auch echt immer eine ganz coole Filmauswahl, ne? Von den Filmen, die er uns hier so vorschlägt.
Ja, eine coole Filmauswahl hat er gehabt. Ich habe, glaube ich, in der Zehnerziehung habe ich auch einen Film von ihm. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Da ist er, glaube ich, auch zum Zuge gekommen. Oder warst du das? Ich bin mir nicht sicher, aber der ist da, glaube ich, auch gezogen worden.
Ja.
Alright.
Können wir eigentlich nachgucken? Oder?
Mir war so, als wäre Finn auch dabei gewesen.
Ja, du hast Soylent Green von Finn.
Soylent Green war das, ja. Mhm. Sehr schön. Schließe ich diese Lücke mal demnächst. Ja, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Auftragsfilm. Mhm. Und das ist der Auftragsfilm für unseren Kumpel Olli, der auch vorhin aus dem Lostopf gefischt worden ist. Der hat ja allgemein auch neben den Losen hat er natürlich auch eine Auftragsmacht. Und der hat sich für diesen Monat The Ballad of Buster Scruggs gewünscht. Und wir haben, glaube ich, nichts dagegen, wenn wir unsere Kohlenlücken schließen.
War also, das für dich eine Lücke?
Das war eine Lücke, ja.
Ach, den kanntest du noch nicht.
Okay. Nee, den kannte ich noch nicht. Und jetzt habe ich nachgeguckt, jetzt fehlen mir noch zwei Langfilme von ihm.
Mhm.
Und dann habe ich die Filmografie, zumindest was die Langfilme angeht, vervollständigt.
Okay. Ja, ich glaube, mir fehlt da noch ein bisschen. Mir fehlt da noch ein bisschen mehr.
Ja, du hast Arizona Junior, hast du gesehen?
Ja.
Der fehlt mir und Barton Fink, den haben wir im Lostopf.
Den kenne ich noch nicht. Und ich kenne Inside Llewyn Davis nicht.
Ah, okay. Hast du Hail Caesar gesehen?
Ja.
Okay. Naja.
Ja, also ein paar Lücken gibt es ja schon noch. Aber stimmt, also klar, von denen will ich auch früher oder später alles gesehen haben. Und der fehlte mir.
Ja, mir auch.
Ja, geil. Und du hast es vorhin schon gesagt, ebenfalls Oscar nominiert. Mhm. Dieser hier dreifach.
Mhm.
Und jetzt müssen wir erstmal raten. So, ich fange diesmal an. Ich habe mir für dich 7,5 notiert.
Okay. Ballsy-Tipp, ich sag 6,5.
Mhm. Da fühlt er sich ballsy.
Fühle ich mich ballsy. Ja. Regie- und Drehbuch-Credits, die beiden Coens und zwei der Stories basieren auch auf Werken von Jack London und Stuart Edward White.
Mhm.
Zwei große Autoren der amerikanischen Literaturgeschichte. Obwohl Jack London ist Engländer, glaube ich, oder? Ist der Brite? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Ich dachte, der wäre Amerikaner, aber meinst du jetzt aufgrund des Namens?
Also wäre ich mir nicht. Achso, vielleicht bilde ich mir ein, dass der Name deswegen Englisch ist.
Ich bin
keine Ahnung.
Echt nicht fit mit Literatur, da fragst du den Falschen.
Ja, das stimmt. Und das ist ein Film, den die Coens für Netflix gedreht haben. Mit dem Streaming-Sender hatten die nämlich auch eine Collabo. Und da ist dieser Film entstanden.
Mhm.
Und das ist eigentlich ein Sammelsurium aus insgesamt 6 Kurzfilmen. Ich habe nicht so wirklich Parallelen dazwischen gefunden. Also das ist jetzt auch nicht so eine Kurzfilmreihe, wo sich die Wege irgendwann kreuzen von irgendwelchen Charakteren, sondern das ist schon einer, wo normalerweise eigentlich so die Storys für sich stehen, oder?
Ja, nee, also inhaltlich gibt es keine Überschneidung, eher thematisch, finde ich.
Ja.
Ist das jetzt ein Widerspruch? Nee.
Naja, okay. Also ich würde wahrscheinlich den Film beschreiben als 6 Geschichten aus dem Wilden Westen von verschiedenen Menschen, die halt verschiedene Funktionen haben.
Ja. War nicht sogar die Tagline How the West was won, more or less, oder sowas?
Könnte sein, habe ich nicht gehört bis jetzt.
Ja, ich meine, die irgendwo gelesen zu haben. Aber ja, es sind alles 6 Geschichten aus dem Wilden Westen.
Mhm.
Und logischerweise spielt da alles eine Rolle, was man da so kennt. Also es jetzt geht hier nicht um Aliens.
Nee. Interessanterweise der erste digital gefilmte Film der Coens. Fand ich auch interessant.
Mhm.
Und du hast die 3 Oscar-Nominierungen erwähnt. Also adaptiertes Drehbuch war nominiert, Costume Design und der Song When a Cowboy Trades His Spurs for Wings.
Ja.
Und hat keinen dieser Trophäen mit nach Hause genommen.
Nee, weil das war ja das Jahr, in dem Green Book so ein bisschen was mitgenommen hat. Ja. Und eben gerade der Drehbuch-Oscar ging an Green Book.
So sieht's aus. So, wie machen wir das? Gehen wir die 6 Kurzfilme durch, oder?
Ja, wir können das zumindest kurz anreißen. Können wir auch vielleicht irgendwie aufteilen, wenn du willst.
Du weißt, mein Kopf funktioniert nicht so.
Naja, gut.
Gerne Arrival, aber...
Okay. Also, den Anfang macht die titelgebende Episode, The Ballad of Buster Scruggs. Damit steigt der Film ein. So gesehen eigentlich auch ein bisschen verwirrend, ne? Mhm. Weil, also ich, im Vorfeld wusste ich halt nicht, dass das hier um 6 einzelne Episoden geht.
Ach, wusstest du nicht?
Nee, und dachte dann, es würde halt wirklich um diese Figur weitergehen und plötzlich gibt's andere Geschichten. Ja, aber okay. Eben, also die erste Kurzgeschichte. Wir sehen am Anfang so ein Buch, in dem diese Geschichten niedergeschrieben wurden und bebildert sind, und dann ist es wirklich ganz klassisch. Man sieht, wie dieses Buch aufgeschlagen wird und die ersten Seiten, und dann wird geblättert und irgendwann springen wir in diese Geschichte und sehen dann Buster Scruggs, gespielt von Tim Blake Nelson, der durch eine karge Gegend reitet mit seiner Gitarre auf seinem Pferd Dan. Und der ist recht fröhlich unterwegs, ist aber ein Revolverheld, der eben gerne singt und dafür auch bekannt ist. Also der ist für seine schöne Gesangsstimme und seine Revolver-Skills bekannt.
Ja.
Und reitet da jetzt...
Der hat auch so einen Spitznamen, der Spatz irgendwie von Sparrow of...
Ach so, of ja, San Saba Sparrow oder irgendwie sowas.
Irgendwie
ja.
Sowas, ja, San Saba Sparrow.
Mit dem Ort verbunden ja. Irgendwie. Ja, und der reitet dann da zum nächsten Ort, trifft da dann im Saloon auf diverse Leute und dann halt auch immer wieder Leute, die ihm seinen Status irgendwie streitig machen wollen.
Hast du jetzt gelernt, was die Dead Man Sent ist?
Ja, Mann, ja.
Na, siehst du.
Siehst du?
Die Fragen wurden beantwortet.
Filme bilden. Mhm. Ey, und Alter, also wir haben hier Tim Blake Nelson und sowieso in jeder Episode, in jeder dieser Kurzfilme hat man mehr oder weniger prominente Menschen.
Ja.
Und neben Tim Blake Nelson haben wir in dieser Episode noch David Krumholz und Clancy Brown. Und Alter, Clancy Brown, also dieses Aufeinandertreffen mit Clancy Brown, ich habe 3-mal zurückgespult, ich konnte nicht mehr. Ja. Ich fand das so lustig, Alter, wie geil ist die Nummer mit dem Brett auf dem Tisch.
Das ist super. Da habe ich auch gut gelacht.
Ey, wirklich, ich konnte nicht mehr, das Ding ist so eine Eins.
Geiler Move, ja.
Und sowieso, also wie Tim Blake Nelson das Ding spielt, weil der spielt hier selber Gitarre, reitet selbst und die Schießerei muss er halt auch irgendwie drauf haben. Und wie er das Ding spielt, ist sensationell. Was ist das bitte für eine geile Besetzung, Alter? Tim Blake Nelson in dieser Rolle.
Ja, ja, ist mega.
So groß.
Super fröhlich auch die ganze Zeit.
Ja, ey, so gut gelaunt und also ihm kann halt niemand was.
Aber
ne?
Mieser Revolver halt, ja.
So geil. Ja. Ja, eben, und dann, ja, also geht's halt darum, dass ihm Leute seinen Status da irgendwie ran wollen. Und das lösen wir jetzt natürlich nicht auf, aber er ist da eben fröhlich singend, spielt er sich da durch diese Episode, ist herrlich. Mhm. Also, die habe ich schon sehr gefeiert. Ja, und dann geht's weiter mit der Kurzgeschichte Near Algodones. Und da sehen wir James Franco. Der ist ein Bankräuber. Recht ehrgeizig unterwegs, aber nicht so wirklich fähig, trifft dann in einer Bank, die er sich erstmal länger von außen anguckt, geht er irgendwann rein und dann steht da Steven Root als Angestellter, der ihm dann auch kurz erklärt, weil er fragt ihn dann, so wurdest du schon mal ausgeraubt, und er gibt ihm dann sämtliche Details, und kurz darauf will James Franco den Laden selber ausrauben. Mhm. Hat die Rechnung aber eben ohne Steven Root gemacht, weil der gibt ordentlich Kontra. Die Nummer endet damit, dass James Franco am Galgen landet und dann da auf dem Pferd sitzt mit Schlinge um den Hals, und vor ihm steht Ralph Ineson, der ihm erklärt, so das und das ist passiert. Wir haben mal verhandelt, während du ausgenockt warst, und sind zum Urteil gekommen, dass du hängen musst. Mhm. Ja, dann kommt aber ein Trupp vorbei, der die Leute frisch macht, die ihn hängen wollten, und so ist er in halt einer ziemlich dämlichen Situation dann auf diesem Pferd mit den Händen hinten verbunden am Galgen, und das ist so geil, wie das Pferd dann einfach aus
immer so ein paar Zentimeter vor und
genau,
so Grasbüschel.
Das findet halt so Grasbüschel und dann noch weiter vorne ein, und er wird halt immer weiter nach vorne gezogen. Das ist
super.
Ist geil. Und dann geht's natürlich drum, wie er aus der Nummer wieder rauskommt.
Ja, auch die Steven Roots selbstgebaute kugelsichere Weste ist schon auch eine Erwähnung wert.
So geil,
ist schon
Alter.
Auch ziemlich cool.
Pan-Shot.
Ja. die sich überall so Pfannen einfach so befestigt, dass die Kugeln abprallen. Das ist schon ziemlich witzig.
Großartig. Ja, und die nächste Episode heißt Meal Ticket. Mhm. Da sehen wir Liam Neeson, der auf Reisen ist mit seinem Wagen und einem Kollegen, der ohne Arme und Beine leben muss. Mhm. Und die haben so eine Show, eine Art Theaterperformance. Der baut dann immer so eine Bühne auf, klappt diesen Wagen auf und dann ist da so eine Bühne und dann sehen wir da Harry Melling, wie er eben nur mit dem Rumpf und Kopf da Texte rezitiert. Und das läuft am Anfang noch ganz gut und dann geht er eben immer hinterher rum mit seinem Hut und sammelt ein bisschen Geld ein und so verdienen die halt ihre Kohle. Mhm. Das läuft aber zunehmend schlechter und dann muss halt eine Alternative her. Darum geht's in Meal Ticket. Und die nächste heißt All Gold Canyon. Da sehen wir einen alten Goldsucher, der dann an eine Stelle kommt, wo er sagt, hier könnte es sein, dass Gold gibt. Und dann fängt er da an zu graben. Und das fand ich tatsächlich auch sehr cool, obwohl man eigentlich hier nur Tom Waits sieht. Mhm.
Ziemliche Ein-Mann-Show, ja.
Ja.
Also er zählt dann so die Goldkrümel, die irgendwie in einem Sieb drin sind und dann wird es auch immer weniger. Dann zählt er so 9 und freut sich und dann irgendwie 6 und dann
ja, er grenzt das halt 0. So geil ein, ne? Mhm. Ja, super. Ja, und dann gibt's die nächste Episode, die heißt The Girl Who Got Rattled. Mhm. Und da geht's um Alice, das ist die Figur von Zoe Kazan. Ah, wie kann man beschreiben, was da abgeht? Ja, also es geht um ihren Mann, der aber halt nicht so fähig ist und dann auch nicht mehr lange lebt und was dann weiter passiert, die ist halt mit so einem Trail unterwegs.
Genau, so ein Trek, ja.
Ja. Hm. Ja, und die letzte heißt The Mortal Remains. Und da sind wir in der Postkutsche. Hm. Da sind einige Passagiere drin, unter anderem Brendan Gleeson und Saul Rubinek. Hm. Und das ist eigentlich sehr dialoglastig im Gegensatz zu den anderen Episoden.
Ja. Da wird auch gesungen.
Ja, ein paar anderen ja auch. Eigentlich fast in jeder, ne?
Naja, stimmt. Huh? Fast in jeder. So. Bei Frank und Root singen, glaube ich, nicht.
Ach, Steven Root, ich feiere den ja jedes Mal. Es ist fast egal, in was ich den sehe. Ich finde den immer geil.
Der ist ein Eins.
Ja, ist echt cool. Ja, und also wie so oft bei Coen-Filmen, echt eine schöne Besetzung. Mhm. Und durch diese Episodenstruktur ist der halt mit 133 Minuten, ne? Mhm. Ist das anscheinend der längste Film von den Coens.
Das ist schon abgefahren, als ich das gelesen habe, dass das mit 133 Minuten der längste Film der Coens ist. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die gehören anscheinend nicht zu den Scorseses, die irgendwie 3 Stunden brauchen, um einen Film zu erzählen.
Ja, aber ich würde jetzt auch spontan keinen Film einfallen, der ähnlich lang ist, oder? Wobei Hail Caesar war, glaube ich, auch über 2 Stunden, oder?
Naja, weiß ich nicht. Also, wüsstest du jetzt, dass No Country for Old Men zum Beispiel auch keine 133 Minuten lang ist?
Nee.
Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ja. Da sind schon ein paar, wo ich denke, war schon ein bisschen überrascht.
Ja.
Ja. Wer fängt an?
Womit?
Mit dem Fazit.
Ey, kann ich machen. Ich hatte hier eine Menge Spaß.
Hattest eine Menge
war
Spaß?
Ich war schwer überrascht, wie geil ich den fand.
Okay, das überrascht mich auch.
Ja, weil, also die haben zwar mitunter sehr unterschiedliche Tonalitäten, aber irgendwie hat für mich jede dieser kleinen Episoden sehr was für sich.
Okay. Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Weil ich habe ja das Problem, was allgemein halt Kurzfilm, so kapitelmäßige Erzählungen so von Kurzfilmen halt irgendwie mitbringen. Die Qualität unterscheidet sich halt untereinander. Und mein Problem war, dass er mit der stärksten Episode anfing, mit Tim Blake Nelson, die fand ich großartig. Und auch danach, James Franco und Steven Root fand ich mega. Mhm. Und dann baut es halt ab.
Findest du.
Und alles, was danach ist, konnte ich nicht mehr ganz so relaten. Also ich fand die All Gold Canyon mit Tom Waits, den Film fand ich schon auch noch cool. Aber diese Zoe Kazan Story und besonders die Postkutsche am Ende, dieser dialoglastige Teil, das fand ich halt nervig. Und auch die Liam Neeson Storyline. Also es ist halt wirklich sehr, sehr schwankend, was die Qualität angeht. Und das Problem ist, dass er wirklich mit dem stärksten Film einsteigt und dann erstmal, weißt du, und insofern sein Pulver erstmal verschießt am Anfang. Für mich.
Also für mich ist die schwächste Episode wirklich The Girl Who Got Rattled.
Okay.
Die Nummer mit Zoe Kazan. Mhm. Weil ich finde, die hat deutlich weniger Witz als die anderen.
Ja gut, die Liam Neeson-Story hat auch nicht wirklich Witz, oder?
Ach, ich fand das ja... Also das zieht sich für mich durch alle Episoden. Die sind so herrlich kompromisslos. Mhm. Weil es passieren halt oft Sachen, wo du in anderen Filmen oft das Szenario hast, wo du so, das wird so angeteased und es wird so ein bisschen drauf hingeführt, aber dann passiert es eben nicht. Und hier ist es halt sehr konsequent.
Okay.
Also gerade zum Beispiel Meal Ticket. Hm. Ne, die Nummer, so, es wird angeteased und du hättest in anderen Filmen halt echt das Ding, wo du dann eben weißt, genau das ist nicht passiert und hier zieht das halt durch. Hm. Finde ich sehr geil.
Ja, da ist was Wahres dran.
Genauso wie das Ende von Near Algodones. Das ist ja auch so ein Ding, wo du halt in allen anderen Filmen hättest erwartet, jetzt kommt er aus der Nummer wieder irgendwie raus. Hm. Das ist auch so geil, wie er da links guckt, der Typ voll am Flennen und er so, it's your first time, ha? Huh?
Das war gut, ja. So,
beim Hängen, was denn sonst, Alter?
Ja, da hatte ich halt auch noch richtig Spaß und dann konnte er leider den...
ich fand die Postkutsche auch wieder sehr geil.
Echt, ja?
Ja, ja, also okay. Geiler Dialog, ist geil geschrieben.
Nee, das hat mir nicht gefallen, diese Saul Rubinek-Storyline. Das war für mich so Hateful Eight für Arme.
Okay. Nee, ich find's schon geil geschrieben.
Ja, Geschmackssache.
Ja, es ist halt, es ist ein bisschen tricky, wirklich, weil ja, man darf halt nicht sich darauf verlassen, dass das im Stile der ersten Episode bleibt. Es ist dann schon wirklich, die sind schon krass unterschiedlich von den, es sind halt wirklich einfach unterschiedliche Filme.
Ja, klar, aber die Messlatte wird erstmal da gelegt und dann denkst du, geiler Film. Und dann baut er aber ab im Laufe des Films. Ob das jetzt ein Kurzfilm-Sammelsurium ist oder nicht, er wird halt schwächer für mich.
Ja. Ja, und ich finde, er wird halt eher anders als wirklich schwächer. Aber also klar, ist die erste Episode ist die stärkste für jeden. Bin ich bei dir.
Auch klar, schon geil, wie Tom Waits zum Beispiel auch diese Eier klauen will und sagt dann so, welcher Vogel kann schon rechnen und sowas. Und der, wer kann schon zählen? Welcher Vogel kann schon zählen? Ja. Er weiß, wie viele Eier hier drin sind. Und davor haben wir halt einen Huhn kennengelernt, was irgendwie was rechnen kann und Mathematik beherrscht.
Das ist auch so geil, dieses Huhn, ey.
Das ist schon auch witzig. Ja. Aber diese Eulen sind auch krasse Tiere. Das sind schon auch faszinierende Lebewesen.
Eulen?
Ja.
Wie kommst du jetzt auf die?
Naja, war doch einer in der All Gold Canyon Episode. Ich habe doch gerade erzählt von dem Nest.
Ach, das Ding meinst du? Ja. Mhm.
Die Eule beobachtet ihn doch dann. Mhm. Die fliegt doch dann zum nächsten Baum und lässt ihn nicht aus den Augen. Und er kriegt dann Schiss und sagt dann, okay, ja, okay, gut. Ich lasse die Eier hier drin. Fand ich schon auch geil.
Ja, er ist auch, ich meine, Tom Waits, ich habe mich dann währenddessen gefragt, ob ich den jemals in einer Rolle gesehen habe, wo er nicht einen Anzug in irgendeiner Variante trägt, weil er hat ja oft dann auch oft super runtergekommene Anzüge, ja. Aber ich kenne den halt eigentlich nur im Anzug.
Ach echt?
Wenn dir viele Rollen einfallen, wo er nicht.
Ja, ich weiß also, für Jarmusch ein paar Mal vor der Kamera stand. Ich weiß nicht, ob er dann einen Anzug trägt. Sicher bin ich mir nicht.
Also gerade bei Coffee and Cigarettes auf jeden
Fall. Ja, ja, klar, da hat er einen. Aber ist schon auch ein cooler Charakter. Finde ich, sieht für mich so im Alter aus wie wird Ron Perlman immer ähnlicher, so von der Optik. Sieht so ein bisschen aus wie der Bruder von Ron Perlman.
Ja, mit Nick Nolte könnte auch verwandt sein, ja, finde ich.
Die drei könnten auf jeden Fall Gebrüder sein. Aber ist schon auch ein cooler. Ist cool gealtert. Mhm. Gut besetzt auf jeden Fall als dieser Goldschürfer. An der Panke.
Ja.
Okay, The Ballad of Buster Scruggs. Mann, ey. Habe ich schon mit dem zweiten Film jetzt verkackt.
Hast du, ja.
So wie es klingt. So, dann nennen wir mal die anderen Punkte. IMDb 7,2, Metascore 79, Letterboxd ist bei einer 3,7. Und wo bist du gelandet?
Ich bin bei 9 Punkten.
9, Alter.
Yes, sir.
Wow, ich bin bei einer 7.
Okay, also halben Miesen für mich.
Nach der direkten Sichtung war es tatsächlich eine 7,5 und irgendwie habe ich den dann abgewertet.
Ach, wirklich?
Ja, ja, ich... Aha. Ich habe den dann irgendwie... Die 7,5 kam mir irgendwie zu viel vor.
Okay.
Ist für mich keins der krassesten Highlights jetzt aus der Coen-Filmografie. Der ist nett. Mhm. Da wäre ich.
Nee, ich finde... Der hat echt richtig gute Momente.
Ja, ich wollte ihn ja sehen, insofern passt das. Danke, Olli, für diesen Auftragsfilm. Lee hatte offensichtlich mehr Spaß.
Ja, vor allem, ich finde, das ist
sehr halt euphorisch auch, mit dem Auftragsfilm unterwegs.
Ich finde, das ist halt auch die Sorte Film, wo man sehr gut sich einzelne Episoden dann halt nochmal angucken kann. Mhm. Ja. Also von mir echt eine klare Empfehlung.
Krass. Nicht schlecht.
Fand den super.
Fandst du super. Okay. Tja. Dann mache ich mal weiter. Mhm. Und wir hatten das Ding hier und ich habe hier noch einen weiteren großen Film aus den 70ern. Und was ich auch mal gerne mache, gerade jetzt zum Jahresende, um nochmal Revue passieren zu lassen, das Filmjahr. Einer der ganz Großen hat sich nämlich verabschiedet. Am 8.12.2023 mit 82 Jahren ist Ryan O'Neill gestorben. Mhm. Und den haben wir ja schon das ein oder andere Mal geehrt mit seinen Filmen. Also Peter hat hier The Driver mitgebracht, ein Actionfilm. Ja. Action-Thriller, Is Was Dog hatten hier, Screwball-Komödie, du hattest Barry Lyndon, mhm. auch eine ganz andere Tonalität und der hat schon gute Facetten gezeigt.
Kommt jetzt Love Story.
Ja, jetzt kommt Love Story.
Fuck, jetzt werde ich ihn niemals sehen.
Und deswegen habe ich ihn jetzt mal gesichtet.
Na toll, das ist jetzt einfach
und, dachte ich eher ihn mal.
Der ist jetzt verschoben, ey, auf unbestimmte Zeit.
Ach Quatsch, kriegst du schon hin, mach einfach eine Liste. Mhm. Arthur Heller, Regisseur. Durchaus jemand, den wir hier das ein oder andere Mal hatten. Nie wieder New York hattest du hier von ihm, mit Jack Lemmon. Mhm. Ein Single kommt selten allein, hat er gemacht mit Steve Martin und in den 80ern echt eine Menge. Also so hier die Glücksjäger, File of Facts hier mit James Belushi ist von ihm.
Ey, den habe ich ja auch geliebt früher, ne?
Der ist cool,
ja. Aber der ist wahrscheinlich, also wenn man den heute guckt, das ist wahrscheinlich Frage, nicht ja. so ein geiler Film.
Aber Jimmy Belushi war schon, der war ja auch schon eins in den 80ern, ne? Ja. War schon sehr präsent, der Kerl.
Aber File of Facts, das war früher also echt so ein bisschen Geheimtipp, den kannte niemand.
Ja, das stimmt, das war ein kleiner aus der vordersten Reihe. Mhm. Und auch dieser Film, siebenfach Oscar nominiert.
Ja, heute ist aber Oscar-Episode.
Heute Oscar-Episode, ja. Aber definitiv eine schlechtere Quote als Der Clou. Nur für Score hat er den Oscar gekriegt.
Oh, wow.
Ansonsten okay. bester Film, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Regie, Drehbuch. Eric Siegel übrigens, der auch das Sequel geschrieben hat, Oliver Story. Auch mit Ryan O'Neill, 4,6 bei IMDb.
Scheint Moment mal, Love Story hat ein Sequel?
Love Story und Sequel, ja.
Das wusste ich genauso wenig, wie das Ding ein Sequel hat.
Abgefahren.
Wo, kennst du eigentlich das Sequel?
Nee, das habe ich nie gesehen.
Okay.
Das Sequel habe ich nie gesehen.
Und wie heißt das Sequel zu Love Story?
Oliver's Story.
Oliver's Story.
Und die Rolle von Ryan O'Neill ist ja Oliver.
Ach, okay. Mhm.
Und was man noch kennt, ist definitiv der Debütfilm von dem Autor. Denn Yellow Submarine, der Beatles-Film, ist auch von ihm zu Papier gebracht.
Das war sein Debüt?
Ja.
Okay.
Und was hier ein bisschen ungewöhnlich ist von einer Reihenfolge, man hat erstmal das Drehbuch konzipiert, hat das Drehbuch rausgebracht für den Film und hat danach das Ganze zu einem Buch verarbeitet, was dann absoluter Bestseller geworden ist. Das heißt, es war nicht dieses Ding, dass es ein Bestseller war und dann hat man sich die Filmrechte gesichert und hat dann irgendwie einen Film daraus gemacht, sondern hier war es genau umgekehrt. Man hat erst das Drehbuch, man hat den Film und danach wurde das Buch dazu geschrieben. Mhm. Und das war nicht nur als Buch sehr erfolgreich, sondern das war 1972 der meistgesehenste Film im TV. Und ich bringe jetzt mal die Story. Also.
Sagst du nochmal kurz das Release-Jahr?
1970.
70, okay.
Ja, 1970. So, falls ihr euch wundert, warum ich hier so viel von der Story preisgebe. Also der Film fängt mit einer Szene an, wo wir Ryan O'Neill einsam im Park sitzen sehen. Auf diesen Bänken, wo zum Beispiel auch, wo man zum Beispiel auch die ganzen Schlittschuhfahrer und so beobachten kann. Und da lässt er folgenden Satz ab. So, warte mal, damit ich hier jetzt nicht irgendwie was Falsches zitiere. Hier. What can you say about the 25-year-old girl who died? That she was beautiful and brilliant, that she loved Mozart and Bach, the Beatles and me. Das ist der erste Satz in dem Film. Das heißt, wir wissen eigentlich schon, wo die Reise hingeht. Und dann kommt Akt 1. Oliver Barrett, gespielt von Ryan O'Neill, ist in Harvard und studiert Jura. Er ist sehr beliebt, spielt Eishockey und lernt in der Bibliothek des Colleges Jenny Cavallari kennen, gespielt von Ellie McGraw. Super hübsch, lange dunkle Haare. Bisschen so die Jennifer Connelly der 70er, haben wir auch in The Getaway gesehen mit neben Steve McQueen und Convoy und so. Und sie ist schon recht forsch und offensiv unterwegs. Also sie nennt Oliver auch von Anfang an irgendwie Preppy. Und diesen Spitznamen verliert er auch nicht über den kompletten Film über. Solange wie die zusammen sind, kriegt er diesen Spitznamen nicht weg.
Okay.
Und lädt sich so mehr oder weniger selbst zu diesem Eishockeyspiel ein. Und die beiden kommen sich näher. Dazu muss man sagen, es wird natürlich auch die Beziehung von den Eltern aufgedröselt. Das ist bei beiden irgendwie alleinerziehend. Sie ist, sie hat einen alleinerziehenden Vater und kommt aus so einer italo-amerikanischen Familie. Mhm. Natürlich sehr herzlich, der Vater, also halt so, weißt du, gastfreundlich und so. Mhm. Und das Gegenteil davon ist der Vater von Oliver Barrett. Denn der ist absoluter Millionär, ist super reich und hat ein sehr distanziertes Verhältnis zu seinem Sohn.
Aber sie studiert auch in Harvard?
Ja, sie studiert auch in Harvard. Und er sagt zum Beispiel auch, also der Sohn nennt ihn zum Beispiel auch mal Sir. Mhm. Okay, Sir, oder thank you, Sir. Also das heißt, es ist ein sehr distanziertes Verhältnis zwischen diesen beiden, nicht so herzlich wie bei ihr und ihrem Vater. Das sorgt dafür, dass Oliver sich dann lossagt von seinem Vater, weil er gesagt hat, er will das mit eigener Kraft schaffen. Also er will nicht irgendwie auf sich ausruhen auf den Ruf seines Namens oder auf seinem Vater, sondern er will irgendwie selber Karriere machen, ohne Hilfe seines Vaters. Und sagt sich los von ihm. Bricht halt den Kontakt ab und will mit ihm eigentlich nichts mehr zu tun haben. Zweiter Akt. Die beiden sind mittlerweile verheiratet. Er arbeitet als Anwalt. Sein bester Freund heißt Dean und arbeitet auch in dieser Anwaltskanzlei. Das ist auch so ein typisches Trope, dieses Squash-Spielen von Anwälten. Mhm. Weißt du, immer wenn irgendwie Anwälte sich privat irgendwas unternehmen, dann siehst du die beim Squash spielen. Das fand ich auch schon ganz witzig.
Ja, oder Tennis ist ja schon auch gerne.
Ja, Tennis auch. Und die streiten sich ein wenig, weil Jenny will nämlich, dass er sich mit seinem Vater aussöhnt. Und er hat aber keinen Bock, sich mit seinem Vater auszusöhnen. Mhm. Also da ist so ein bisschen... Da brodelt so ein bisschen am Horizont und dann, aber die sind immer noch sehr verliebt und es gibt keinen anderen Partner zwischen diesen beiden. Und dann der dritte Akt, wo die beiden versuchen, schwanger zu werden. Und dann geht es zu so einem Routinecheck, weil die wissen wollen, warum Jenny nicht schwanger wird. Und dabei wird entdeckt, dass sie Leukämie hat.
Oh shit.
Das wird diagnostiziert und damit geht das große Sterben.
Das große Sterben? Alter. Really? Ja. Erzählen die, welchen Zeitraum das alles umfasst?
Ja, das sind halt, also du hast halt so diese Zeitsprünge dazwischen.
Ja, eben.
Also du hast halt Harvard und dann hast du einen Sprung und dann siehst du, er arbeitet als Anwalt. Also
deswegen muss er sein
Studium abgeschlossen haben. Wie viele Jahre da jetzt genau dazwischen sind, kann ich dir nicht sagen. Also auf jeden Fall ist sie 25 und wo sie sich kennenlernen, gut, kann man ausrechnen. Wahrscheinlich dann 7 Jahre, 8 Jahre, irgendwas in dem Dreh.
Davor?
Ja, geh mal davon aus.
Heißt, die war 18 oder was, als sie sich kennenlernten?
Ich glaube schon, irgendwas in dem Dreh.
Okay.
Würde ich jetzt schätzen, keine Ahnung.
Ja.
Bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ja, aber eben, weil er ja scheinbar damit einsteigt, dass sie dann irgendwann nicht mehr ist. Mhm. Das mit 25 und dann deswegen hat mich halt interessiert, welchen Zeitraum dieser Ehe oder dieser Beziehung überhaupt hier erzählt wird.
Naja, mit wie alt die jetzt waren, als sie sich kennengelernt haben, das wird natürlich nicht gesagt. Also.
Gut, aber es werden halt schon Jahre abgehandelt.
Ja, es werden mehrere Jahre abgehandelt, definitiv. Und
Leukämie, okay, fuck.
Ja, ja, und das ist natürlich so, man hat ja so in Buchform oder jetzt auch in Filmform, damals hat man ja so ein, hat man ja öfter mal auch so eine Werke, die halt so die ganz großen Gefühle bedienen, weißt du, die halt irgendwie, das ist schon eine Schnulze.
Ach so.
Ja. Und das ist, von den Krebsdramen ist das halt die Hollywood-Version davon.
Okay.
Aus mehreren Gründen. Also, Ellie McGraw ist halt wunderhübsch über diesen ganzen Film. Also du hast noch nie so eine schöne, sterbende Person in einem Krankenhausbett gesehen wie sie. Also sie wird halt immer schöner in diesem Krankenhausbett, anstatt irgendwie... Okay. Also insofern, das ist für mich wahrscheinlich das Gegenteil von Oscar für Make-up. Hier würde ich wahrscheinlich die Goldene Himbeere nominieren, weil sie die so geschminkt haben, dass sie immer noch wunderhübsch ist, obwohl sie im Sterben liegt. Und das sind so Momente, wo ich denke, das ist schon schwierig von der Inszenierung und von der Art. Und also es sind natürlich große Gefühle und ich habe ja gesagt, viel zu schön für eine Sterbende, aber was diese großen Liebesgeschichten angeht, ist der natürlich schon ein legendärer Film. Aber es gibt einen Grund, warum der nicht auf diesen Listen ist. Warum der nicht auf der Schneiderliste ist. Warum der allgemein halt von den Punkten jetzt nicht so mega krass wegkommt. Das sind halt alles so Momente, weil du siehst die Flaws an dem Film. Also du siehst schon, dass der einiges falsch macht so im Laufe des Films. Das ist halt so, es passiert halt auch nicht viel. Und du.
Aber was macht er denn falsch?
Der Film überrascht dich halt auch nicht in jedem Moment. Also dadurch, dass du weißt, wie der Verlauf sein wird,
ja,
rechnest du halt jeden Moment damit, wie der Film halt abläuft. Das ist halt auch ein kleines Problem.
Heißt, es ist nicht clever, dass die mit diesem Statement einsteigen?
Nee, das ist auch nicht clever.
Okay, und was macht er denn falsch?
Naja, habe ich ja gerade gesagt. Also, dass der mit diesem Statement einsteigt und dass er eine Menge halt foreshadowt, was man vielleicht, wo der Film sich so vielleicht überrascht hätte oder Emotionen auslösen, aber so wirst du halt mit Emotionen konfrontiert, bevor du die Charaktere kennengelernt hast. Und du weißt, was mit dem passiert. Und das ist halt ein bisschen unglücklich, weil du weißt ja gar nicht, wer das ist. der da sitzt und diesen Monolog hält.
Mhm.
Also, finde ich ein bisschen unglücklich.
Ja, ich finde, das muss nicht immer stören.
War es aber in dem Fall.
Ja, okay.
Ja.
Ist ja scheiße.
Es gab auch eine Menge Schauspieler, die dieses Drehbuch kritisiert haben und die gesagt haben, das wird auf jeden Fall, die haben da keinen Bock drauf. Michael Douglas wurde gefragt, John Voight wurde gefragt, Peter Fonda, Jeff Bridges, Michael York wurde gefragt, der hat gesagt, das wird auf jeden Fall ein Flop, hat er auf jeden Fall Unrecht behalten.
Mhm.
Und dann haben wir hier noch in seinem Filmdebüt Tommy Lee Jones als Studentenkumpel und Zimmerkollege von Ryan O'Neill.
Mhm.
Hier noch in sehr jungen Jahren. Das ist auch krass. Hast du das Video gesehen mit Jenna Ortega?
Welches?
Die haben halt einen Film zusammen gedreht und stehen halt so...
Tommy Lee Jones und Jenna Ortega?
Tommy Lee Jones und Jenna Ortega und stehen halt so auf dem roten Teppich und werden halt so abgelichtet von links und rechts.
Mhm.
Und Tommy Lee Jones dreht sich so zu ihr um und das wurde halt alles mit aufgenommen. Und fragt halt Jenna Ortega, haben wir, do we share any scenes together? Und sie guckt ihn so völlig entgeistert an und sagt so, Digga, wir haben tausende Szenen zusammen, so, weißt du? Also wir sind die Hauptrolle in dem Film und so. Also der wirkte schon sehr durch den Wind. Aber sie hat dann super professionell und so weiter, hat dann natürlich immer in die Kamera gelächelt und so und hat dann nur so nebenbei gesagt, ja, haben wir und so. Und
okay.
Aber da dachte ich so, alter Falter, also ein bisschen.
Naja, entweder bisschen ist er hart verbimmelt oder sie hat halt echt wenig Eindruck hinterlassen.
Eins von beiden, ja.
Krass.
Eins von beiden. Der Vater von Oliver wird gespielt von Ray Milland. Das ist auch ein großer Name. Bei Anrufmord hat er mitgespielt. Definitiv auch ein Name. Und der Film geht 100 Minuten.
Oh, okay.
Was natürlich die Kinobetreiber gefeiert haben, weil durch diese richtig knackige Laufzeit, im Gegensatz zu manchen anderen Filmen der 70er, konnten die halt eine Menge Vorstellungen halten.
Na klar. Hm.
Und haben dann durch die vielen Reviews haben sie natürlich eine Menge Kohle gemacht und eine Menge Cash gemacht, weil er hat ein Budget von 2,2 Millionen gehabt und 106,5 Millionen hat er eingespielt. Okay. Also auch eine richtig große Marge. Das war ein super krasser Hit.
Mhm.
Ja. Und das war das letzte Mal, dass die Harvard-Universität einen Film erlaubt hat auf ihrem Campus, weil die haben danach verboten, dass da irgendwelche Dreharbeiten stattfanden. Weil die Studenten wurden halt abgelenkt, dadurch, dass da Ryan O'Neill irgendwie die ganze Zeit am Campus rumhängt, dadurch, dass da Dreharbeiten waren. Durch den Kunstschnee ruinierte man irgendwie die Bäume und Pflanzen da auf dem Gelände so und da hat Harvard gesagt, okay, das machen wir nicht mehr mit.
Okay.
Und das war der letzte Film, der noch gedreht worden ist. Von Harvard Gelände. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile aufgehoben haben, aber da war es erstmal so, dass sie das eine ganze Zeit lang durchgezogen haben. Ja, das ist Love Story. Also auf jeden Fall kein Meisterwerk. Aber schon natürlich eine charmante Beziehung. Ally McGraw ist super, natürlich mit ihrer ironischen, frechen Art. Und natürlich tut es ihr leid, wenn sie dann die Diagnose bekommt und so. Und Ryan O'Neill spielt halt so ein bisschen den verhuschten, etwas naiven.
Ja, aber wie fandst du das denn jetzt?
Okay.
Okay. Findest du, ich sollte mir den angucken?
Nö.
Echt? Krass.
Okay. Würde ich dir jetzt nicht empfehlen unbedingt. Da ich ja deinen Geschmack kenne und da ich weiß, wie du so tickst, glaube ich, dass du Love Story mehr als dieses, diesen großen, bekannten Film der 70er siehst, als er jetzt letztendlich ist. Also die Qualität ist dann eine andere. Es hat so einen Hausfrauenfilm.
So gleich?
Ja, es hat so einen Hallmark-Film. Aber halt Hollywood. Also Hochglanz mit Stars und gutem Regisseur und weißt du, und Oscar nominiert und so. Also halt einer aus der Riege.
Seltsam.
Ja.
Ja, hätte ich tatsächlich mehr erwartet.
Ich auch. So, ich komme nochmal zu den Punkten.
Ja.
Also IMDb 6,9. Metascore 84, das ist wiederum ordentlich.
Was, 84?
Ja.
Das passt mal so gar nicht zu dem, was du hier erzählst.
Letterboxd wiederum 3,3.
Okay. Er ist ja verrückt. Ich bin hin und her gerissen.
Na dann.
Jetzt soll ich das raten, ey.
Jetzt sollst du das raten, ja.
6,5.
Eine 7 ist es noch geworden.
Okay.
Der altersmilde Guest im Zweifel für den Angeklagten. Ich hab ihm noch 7 Punkte rausgeleiert. Für Love Story.
Abgefahren.
Ja.
Wie kommt der so in unserem Umfeld weg? Weißt du das?
Nicht gut. Also erstmal war ich überrascht, wie wenig den gesehen haben. Das sind tatsächlich nicht allzu viele. Und
Otto ist bestimmt dabei.
Ja klar, hat Otto den gesehen. Aber
großer Film aus 70ern, muss sein.
Da war es schon so, dass ich hier den am 5 Leute gelockt.
Okay, krass.
Also Leutnant Ferrante ist hier mit 3,5 noch einigermaßen versöhnlich. Ansonsten hier auf 2,5, 1,5.
Uff.
Nicht toll.
Krass.
What can you say about a 25-year-old girl who dies? Apparently a lot. Enough to fill a screenplay and a book. Or you could say that she died of terminal Ingenine disease. The closer you get to the death, the more beautiful you become. Plus the song is lame. Andy Williams, Ausrufezeichen. And the score is insipid and there is way too much of it. Auf jeden Fall kennst du die Melodie aus Love Story.
Ja, ja, ja.
Dieses, das gab früher, das fand ich immer so witzig, weil früher hatten die so, wenn du beim Jugo-Essen warst, hatten die immer so Kassetten zu laufen, wo dann so irgendwelche Melodien liefen, weißt du, so im Hintergrund, so ein Gedudel. Das war wahrscheinlich nicht mal früher so, das haben die heute immer noch, diese Kassetten, die sie vor 30 Jahren liefen haben. Und da
war das
jetzt
auch dabei.
Jetzt habe ich natürlich Love Story erkannt, jetzt dachte ich so, okay, das war definitiv auch dabei.
Ja. Naja, ja, aber die Melodie kennt man.
Die kennt man. Ja. Und dann hat man natürlich eins der bekanntesten Filmzitate aller Zeiten. Nämlich dieses von wegen so, also wenn du jemanden liebst und so weiter, dann musst du nicht um Verzeihung bitten.
Ach.
Das Ding ist auf jeden Fall
auch. Love means never have to say I'm sorry.
Genau, so, der.
Ja. Okay.
Das ist das.
Das ist aus diesem Film.
Das ist auch in der Top 100 der berühmtesten Filmzitate, das ist aus Love Story.
Ja gut, ich meine, für Krebs kann man nicht so viel, ne? Also vor allem für Leukämie, das ist
das Hässliche.
Letzten, ja, und vor allem halt, also in den 70ern man noch so sicher ein Todesurteil, das ist halt schon auch krass, ne? Das ist heute definitiv nicht mehr so.
Ja, ja, und sie, also sie will es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Also sie ist dann auch so selbstbewusst, dass sie sagt so, wenn es halt nichts bringt, das groß in die Länge zu ziehen, so, das ist ja kein Leben, wenn ich hier im Bett irgendwie versauere und so. Und deswegen... Ja. Und mit der Entscheidung kommt er natürlich auch nicht klar.
Ja.
Also sie macht sich mehr Sorgen um ihn, als er um sie. Oder beziehungsweise sie macht sich tatsächlich auch krasse Sorgen um mehr um ihn, als um sich selbst. Das wollte ich sagen. Ja.
Krass, Mensch. Hätte ich nicht gedacht, aber gut.
Ja, jetzt habe ich ihn mal gesehen.
Schade, ja.
Auch mal schön.
Okay, und jetzt haben wir schon wieder einen Oscar-Film. Also war ich heute der Einzige ohne Oscar-nominierten Film? Ja, ne?
Du warst der Einzige heute, ja.
Tja.
Jetzt eine Oscar-Episode hätten wir daraus machen können, aber nein. Die Tanz aus der Reihe. Ja, unser Kumpel Snake hat sich beim Punkteraten einen Film verdient und hatte ein bisschen Angst, den in den Ring zu werfen, weil das tatsächlich eins seiner absoluten Lieblingsfilme ist, ever. Und deswegen fürchtet er sich ein bisschen vor dieser Rezension, also gucken wir mal.
Weil wir da wieder so gnadenlos sind, dann ist das für ein Rotz.
No pressure.
Das hat der Villeneuve hier wieder verbrochen.
Ja, dieser doofe Villeneuve.
Ja, aber, also ich glaube, das kriegen wir so nicht erzählt. Ist kein Geheimnis, der Herr steht bei uns beiden echt hoch im Kurs. Wir haben hier schon einiges von ihm besprochen und das meiste haben wir gefeiert. Und jetzt habe ich aber in Erinnerung, weil ich mal davon ausgehe, dass ich jetzt wieder anfange mit dem Tippen hier. Ich habe da echt mit mir gehadert, weil ich bin mir sicher, dass du jedes Mal, wenn wir über diesen Film ansatzweise gesprochen haben oder es eben um das Schaffen von Villeneuve ging, dass du Arrival immer, dass du bei dem immer gesagt hast, der gehört für dich zu den schlechtesten von ihm.
Dann
das habe ich noch.
Da spielt ja das Gedächtnis von Lima ab und zu tatsächlich.
Stimmt, ne? Das hast du gesagt. Siehst du, weil das habe ich so, das habe ich so in Erinnerung. Das ist aber die Frage. Bei einem Regisseur, wo ich weiß, dass der für den ein oder anderen 10-Punkte-Film verantwortlich war, weil ich glaube, bei Blade Runner waren wir uns einig, ne, dass das ein 10-Punkte-Film war.
Das sind 10.
Und der hat ja wirklich einige richtig gute Filme gemacht, also die du auch richtig gut findest. Was heißt in seinem Schaffen der schlechteste? Das kann ja immer noch ein guter Film sein für andere Leute, ne? Deswegen ist es tricky. Ich habe mich jetzt auf eine 7 eingeschossen.
Okay.
Weil ich glaube, wenn der, das ist so ein bisschen wie bei Paul Thomas Anderson, der macht eigentlich primär gute Filme, was ist dann so sein Schlechtester noch wert? Und deswegen war irgendwo vielleicht sogar 6,5 oder so, aber ich habe mich jetzt mal, weil Altersmilde und so, dachte ich, 7 sind vielleicht drin.
Okay. Bei dir war es eine Erstsichtung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also du kanntest den noch nicht, oder?
Bitte, was?
Hast du Arrival gesehen?
Ich habe Arrival gesehen und ich habe da, also witzig, dann erinnerst du dich da scheinbar nicht. Ich habe auf jeden Fall auch schon öfter mal was zu Arrival gesagt.
Okay, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich sag 9.
Zögerlich.
Naja, ich sag mal so, die Episode noch rumzureißen ist eh schwer. Das ist ja schon eine solide Führung, wenn ich mich, wenn ich damit gezählt habe.
Ja, habe ich, aber eben, also wenn du den jetzt wirklich, wirklich scheiße findest und hier irgendwie bei 3 Punkten bist, dann habe ich jetzt natürlich ein Problem.
Also du hast es gut eingeleitet, das ist, wir reden von Villeneuve, das so richtig scheiße macht der Mann nicht, also der dreht schon gute Filme, aber im direkten Vergleich mit seinen anderen Filmen war der halt bei mir immer eher weiter unten. Und für Snake ist das halt sein Lieblingsfilm überhaupt, also nicht nur in seiner Filmografie, sondern überhaupt einer seiner Lieblingsfilme.
Okay.
Und gucken wir mal. Es gibt ja auch Filme, wo wir unsere Meinung auch mal revidieren. Deswegen hat er auch Schiss, weil er kannte meine Letterboxd-Bewertung und die ist auf jeden Fall recht skandalös. Also wenn man so die anderen Punkte betrachtet.
Ach so, ja?
Ja, ja.
Oh fuck, hab ich jetzt so daneben gehauen.
Schauen wir.
Okay, aber wir haben es angekündigt, ebenfalls Oscar nominiert. Dieser hier 8-fach hat auch nur einen gewonnen, nämlich für Best Sound Editing. Das ist so ein Ding, das Ding gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr.
Ja, auch eine Mauquote.
Ja. War noch nominiert für besten Film, beste Regie, adaptiertes Drehbuch, Kamera, Schnitt, Sound Mixing, Production Design. Und es gab halt echt nur den einen für Sound Editing. Das ist schon hart.
Ja, keine dolle Ausbeute.
Ja.
So, Drehbuchautor, Eric Heisserer. Was hat der in seiner Filmografie? Bird Box hat er das Drehbuch geschrieben, Lights Out ist von ihm und dann hat er so ein paar Horror-Remakes der 2010er Jahre gemacht. Also Nightmare ist von ihm, dieses Remake und The Thing, auch irgendwie von vor 10 Jahren.
Ja, aber alles gemessen an diesem Film halt einigermaßen flach und das Ganze basiert aber auf einer Geschichte namens Story of Your Life von Ted Chiang.
Genau, der ist der Autor der Buchvorlage, ist eine Kurzgeschichte, glaube ich, wenn ich das...
Ja, meine ich auch.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Mhm. Ja, Villeneuve hat Regie geführt und ich finde es super spannend, dass hier einer der Produzenten unter anderem Shawn Levy ist. Mhm. Der Herr, dem wir Free Guy zu verdanken haben.
Ja, der eher für, für Comedies.
Nee, der ist schon breit aufgestellt, zuständig. Was der so produziert. Aber
er macht schon Menge Popcorn-Unterhaltung.
Ja, eben, ist es ist halt sonst echt eher Popcorn-Stuff und ja, das wäre frech, glaube ich, Arrival als Popcorn-Film zu bezeichnen.
Das ist er, glaube ich, nicht. So gut, dann mache ich mal auch ein bisschen was für den Podcast und füge mal...
Ja, ich wollte noch kurz den Komponisten erwähnen.
Ja, erzähl.
Das finde ich nämlich auch wichtig, weil also Sicario hat er auch schon gemacht und ich glaube für Villeneuve eh auch schon ein paar Sachen. Johan Johansson, der hat hier die Musik gemacht und das Krasse finde ich halt, dass der nicht für einen Oscar in Frage kam, weil hier am Ende ein Stück von Max Richter verwendet wurde. Mhm. On the Nature of Daylight und deswegen... kommt der nicht für einen Oscar in Frage?
Ja, schon traurig.
Das ist echt dreist.
Ist ja auch mittlerweile verstorben, der Bursche.
Ja, viel zu früh.
Mhm. Definitiv. So, jetzt zur Story. Mhm. Also, die Linguistin Louise Banks kommt zur Vorlesung und es herrscht Unruhe. Also, du siehst, Studenten sind mehr draußen als draußen in den Gängen, als irgendwie im Vorlesesaal. Überall klingen Handys und irgendein Student sagt ihr dann, sie soll den Fernseher anmachen. Und die Nachrichten berichten über 12 identische riesige muschelartige Flugobjekte, die sich halt verteilt über die Erdkugel über gewissen Gebieten schwebend halt irgendwie festsetzen. Und dann wird sie besucht vom US-Militär. Colonel Webber, also sie wird gespielt von Amy Adams, Colonel Webber wird gespielt von Forrest Whitaker, der kommt dann vorbei und will sie für einen Auftrag engagieren. Nämlich, er will die Linguisten holen, um mit den Aliens zu kommunizieren. Denn einmal am Tag öffnet sich diese Muschel und dann entsteht halt so ein Zugang, damit Menschen bzw. das Team um Louise halt dann das Flugobjekt betreten können. Mit dabei übrigens auch der Physiker Ian Donnelly, gespielt von Jeremy Renner. Und hinter einer riesigen Scheibe tauchen dann 2 Heptapoden auf, heißen die, glaube ich. Das sind so riesige Aliens, so mit Tentakeln.
Ich weiß nicht, ob man das so übersetzen würde, aber ja.
Ich habe es irgendwie gelesen, also.
Heptapods halt. Ja.
Why not? Und die werden vom Team auch einfach...
Ja, weil man auf Deutsch, glaube ich, nicht Pott als Bein nimmt, ne?
Weiß ich nicht. Also du sagst ja auch irgendwie, es gibt doch dieses eingedatscht, da gab es doch irgendwas mit... Hier, Tripod sagst du ja auch, oder?
Ja, aber nicht auf Deutsch eben.
Tripod?
Nee, so was wie ein Stativ, was jetzt irgendwie Tripod genannt wird auf Englisch, ist ja auf Deutsch dann eben kein Tripod. Aber ist auch egal. Ja, die haben halt, also Hepta... Jetzt geht's halt hier um Linguistik. Aber das ist, also Hepta halt, weil die 7 beinähnliche Dinger haben, auf denen sie stehen.
Ja, und die werden vom Team halt Abbott und Costello genannt, scherzhaft. Und ja, dann kommunizieren die, es verläuft eigentlich relativ friedlich im Laufe des Films, bis dann eine Botschaft der Aliens mit Waffe anbieten übersetzt wird. Und das sorgt für Panik.
Das bist du aber schon relativ spät im Film, Alter.
Naja, man muss ja irgendwie erzählen, was dann passiert, weil, finde ich, weil dann ist halt wichtig, dass bestimmte Staatsmächte, nämlich ganz vorne General Shang in China, halt in Gefechtsstellung geht. Das ist für mich halt so die...
Naja, kein Wunder, findest du einen Film schlecht.
Warum?
Weil du oft mal nicht verstanden hast, um was es geht, ey.
Enlighten me.
Nee, es finde ich fein. Ich fand es eh spannend, dass du mit der Beschreibung der Handlung so einsteigst, weil der Film steigt halt mit was anderem ein, was eine enorme Wichtigkeit hat.
Ja, es gibt einen Grund, warum ich das nicht gesagt habe, weil das hat ja schon mit einem gewissen Twist zu tun und deswegen habe ich das jetzt mal komplett außen vor gelassen und habe jetzt nur die eigentliche Story erzählt, um jetzt die Überraschung nicht vorwegzunehmen, weil logisch wird der Anfang oder beziehungsweise die erste Szene, womit der Film einsteigt, dann am Ende wird ein Bogen gespannt und darauf wollte ich eigentlich gar nicht angehen, also okay. Das war Absicht. Das war bewusst.
Deswegen hast du lieber mal gespoilt, was dann die Chinesen vorhaben.
Gespoilt. Also ich glaube, dass man relativ früh erfährt, dass die den Aliens nicht wohlgesinnt sind. Und,
Das ist schon. Also Ende zweiter Akt entscheiden sich die Chinesen da aktiv zu werden, natürlich.
Man erfährt voll schnell, dass der irgendwie dagegen ist und so hin und her.
Ja, dass er dagegen ist, aber dass dann noch aktiv zu werden dagegen und andere Leute dafür mitzumobilisieren, das ist ja nochmal ein anderer Schritt. Aber ist ja auch egal. Also ich glaube es ist schwierig bei dem Film was zu spoilern, wenn man den nicht gesehen hat, weil, wie du es schon angedeutet hast, es gibt da ja noch eine Ebene im Film, die kann man fast nicht erzählen, weil das muss man gesehen haben, weil da wird halt was eingebettet, was dann irgendwo den Kreis schließt, literally, und das ist dieses Kreisschließen, das spielt halt auf vielen Ebenen eine Rolle.
Das sind halt alles Details, so das würde dir den Spaß
aufnehmen. Wir müssten spoilern, finde ich, um wirklich drüber zu sprechen, was diesen Film ausmacht. Finde ich, weil das ist sonst echt tricky.
Wie du magst.
Naja, weil ich finde, man kann schwer erzählen, um was es genau geht in dem Film, weil diese lineare Handlung, die du jetzt erzählt hast, die wird ja eigentlich schon am Anfang aufgebrochen. Dem erzählt wird, dass das Ende eigentlich der Anfang ist von der Geschichte, die uns erzählt wird. Und dass damit so eben so eine Art Kreis ist. Und ich finde, das ist ein großer Faktor des Films, was so die Cleverness angeht und was der aber auch emotional mit einem macht, finde ich.
Ja, weil das Symbol dieses Kreises taucht ja öfter mal auf. An manchen Stellen.
Genau, und das hat halt so viele Ebenen, weil sie als Linguistikprofessorin sich natürlich mit Sprache in allen Variationen beschäftigt und jetzt aber durch den Kontakt zu den Aliens erfährt, dass das noch viel weiter geht und was diese Sprache ausmacht und all das, so dass ich finde es Murder Deep. Das ist schon geil. Und deswegen finde ich es schwierig, da intensiv drüber zu sprechen, ohne was zu spoilern. Aber das Spannendste für mich jetzt mal vorweg, wie ging dir das jetzt bei der erneuten Sichtung? Hat sich da was verändert?
Ja.
Okay.
Definitiv. Also die 3 Sterne, die ich bei Letterboxd gegeben habe,
3 waren's.
Waren definitiv zu hart. Das kann ich an der Stelle erwähnen. Aber ich erinnere mich, dass ich sehr unterwältigt aus dem Kino kam damals. Weil ich hatte vorher Filme von ihm gesehen. Ich habe Sicario gesehen. Ich habe Prisoners gesehen und so eine Filme, weißt du. Und Villeneuve war für mich, und auch Enemy und so. Das sind für mich so mega krasse Filme, Blade Runner. Und dann habe ich Arrival gesehen und dachte so, okay, irgendwie funzt das nicht. Und ich bin wohl sowieso eher ein Fan von, wenn Aliens schon auf der Erde landen, dann sollen die sich auch gegenseitig auf die Fresse hauen mit den Menschen. Also ich fand auch zum Beispiel auch hier Contact, fand ich zum Beispiel auch nicht so doll. Fand ich auch langweilig. Insofern bin ich wohl eher ein Fan von Schlachtengetümmel, wenn so Aliens schon unterwegs sind. Und das ist ja auch keiner aus der Sorte. Aber diese Metaebene, die wir gerade erwähnt haben, die hat mich diesmal erwischt. Und die ist schon wirklich smart und geht halt zu Herzen.
Deswegen, also der Film, finde ich, nimmt dich emotional auf so einen krassen Ritt mit.
Ja, ja, und wenn du dann im Nachhinein, wenn sich dann so die Fäden zusammenspinnen, dann muss ich halt die 3 Sterne revidieren. Das ist auf jeden Fall ein bisschen sehr, sehr streng.
Okay, also aber hast
mir fehlte was. Mir fehlte was damals bei der Sichtung. Das weiß ich noch.
Und jetzt aber nicht mehr?
Ich fand ihn besser.
besser.
Also die Zweitsichtung war schon mal einiges besser, aber es ist definitiv nicht mein Lieblingsfilm.
Ja, weil ich finde es lustig, dass du den mit Filmen wie Sicario vergleichst, ja, Prisoners und Blade Runner, weil das sind für mich Filme, die sind zwar super krass, aber, und ich habe Enemy bewusst da jetzt rausgelassen, weil diese drei Filme, die erzählen halt eine lineare Handlung und du, das, was du siehst, so what you see is what you get, und viel tiefer wird es nicht mehr. Dann ist das alles super geil gemacht und so, aber es gibt nicht noch eine zusätzliche Ebene, wo du irgendwie was vermittelt bekommst. Und
ja, das stimmt.
Das ist halt, finde ich, bei Enemy schon anders und bei dem halt Next Level, Alter.
Ja, ja.
Und das war für mich auch ein Grund, warum ich nicht nur aus der Erinnerung, dass du öfter schon mal gesagt hast, dass das halt für dich so sein schlechtester oder zu den schlechteren gehört, war für mich auch irgendwo klar, dass das hier halt, dass es hier um Themen geht, wo ich mir vorstellen kann, dass du da halt nicht so einen Zugang zu hast, weil es dich vielleicht nicht im gleichen Ausmaß interessiert. Aber für mich kommt hier halt so ziemlich alles zusammen, was ich irgendwie flashig finde. Also zum einen finde ich es natürlich schon cool, dass sie Linguistikprofessorin ist und halt es um Sprache und Kommunikation geht, ne? Und wie man das anders verstehen kann. Ich meine, da werden immer wieder Sachen gedroppt, wo ich so dachte, so Alter, wow, wie krass wäre das? Also so allein, wie sie erklärt, hey, als es um diesen Satz ging, what is your purpose on earth? Wie sie sagt, dann, wir müssen erstmal feststellen, haben die überhaupt ein ähnliches Konzept wie wir von Frage, Antwort? Wissen die überhaupt, was eine Frage ist? Mhm. Haben die da ein ähnliches Verständnis für? Und dann dieses Aufsplitten der einzelnen Elemente. Mhm. Und wenn man dann mal blickt, wie die Sprache von den Aliens aussieht, Alter, ich finde das mindblowing. Ich finde es so krass, also eben auch mit diesem Kreis und wie die kommunizieren und das dann, was das Verständnis von Zeit angeht. Und deswegen finde ich, macht Arrival halt alles richtig, was Interstellar falsch macht. Mhm. Weil dieses Zeit als Kugel zu verstehen oder im Endeffekt als ein Ding, wo alles gleichzeitig ist und es eben nicht linear zu verstehen, das hat Interstellar ja auch versucht, uns näher zu bringen. Klappt aber, finde ich, nicht ansatzweise so gut wie bei Arrival.
Noch ein Film, bei dem ich underwhelmed war.
Ja, und deswegen war mir eben auch klar, dass warum das bei dir nicht so klickt, weil hier eben so ein paar, das, ich glaube, man braucht auch eine spirituelle Ader, um Arrival wirklich zu 100% zu fühlen, weil da eben vieles zusammenkommt. Mit diesem Anfang und Ende und wenn alles eins ist, ist natürlich auch schon ziemlich geil gemacht und schon auch ein bisschen, also so erklärt, dass, glaube ich, auch der Letzte versteht mit dem Ende, ne? Wie das aufgedröselt wird, was das Verständnis von Zeit angeht. Aber wie das alles ineinander klickt und was vor allem so als Message dann noch mitgibt, was eben so das Kommunikation als Ganzes angeht, finde ich extra large. Also das ist jedes Mal wieder so flashig. Und meine Fresse, was hat dieser Film für ein Sounddesign? Ich habe so drauf geachtet, dass ich hier einen guten Zeitpunkt erwische, um den zu gucken, weil ich den wirklich laut aufgedreht habe. Mhm. Weil das so geil ist, Alter, was du da stellenweise für Sound vermittelt bekommst, wie das nicht nur, was das mit der Stimmung macht, sondern auch, was es halt inhaltlich erzählt. Da gibt es zwar für mich einen krassen Fauxpas in der Handlung. Das Ding hat eine Lücke, die ich schade finde. Es ist zwar fürs Bild schön, aber es ist halt Wirkung vor Logik. Die Nummer mit dem Vogelkäfig.
Okay.
Weil die haben ja in dem Moment, wo sie diese Shells, also diese Raumschiffe betreten, um mit den Aliens zu kommunizieren, haben die ja immer einen Vogelkäfig dabei, um den Sauerstoffgehalt zu überwachen in der Luft.
Wie bei den Kohleminen damals.
Genau. Um halt zu wissen, haben wir noch genug Sauerstoff, um hier überhaupt sein zu können. Parallel machen sie Video und vor allen Dingen Tonaufnahmen von der Kommunikation mit dem Alien. Du bist in einem Raum, hast Richtmikros und nimmst auf, was gesagt wird. Und dann stellst du einen fucking Wellensittich oder irgendeinen Vogel im Käfig daneben, der nonstop piept.
Okay.
Das ist, wenn
der Toningenieur.
Naja, klar, weil das ist so unlogisch, Alter, weil wenn du versuchst aufzunehmen, was da gesagt wird und das auch so irgendwelche Brummen, Basslaute sind, wo du keine Worte rausfiltern kannst, warum machst du es dir unnötig schwer, indem du noch einen Vogel in den Raum stellst, wo du dann andauernd Störgeräusche auf der Aufnahme, die wir nie hören übrigens, und ich sehe da niemanden abmischen, ne? Also es ist nicht so, als würden die uns erzählen, dass sich da einer ransetzt und den Scheiß rausfiltert, was auch unnötig und dämlich wäre, weil du dann auch immer was rausfilterst, was du gegebenenfalls brauchst. Und das ist halt, ist einfach Wirkung vor Logik. Die ganze Nummer mit dem Vogelkäfig ist halt hart unlogisch.
Es soll auch Podcasts geben, wo ein Wellensittich die ganze Zeit rumkrakeelt.
Siehst du? Mhm. Die sind dann Arrival inspiriert.
Gleich im Zimmer aufgenommen. Mhm.
Ja, das ist halt für mich so eine kleine Lücke in der Handlung, im Film und so. Also, wie gesagt, kleiner Fauxpas. Das Ding geht halt nicht so hundertprozentig auf damit. Aber der Rest, Alter, wie das Ding ineinander klickt, das ist für mich Deep Shit und ich feiere es enorm.
Ja, das kriegen wir mal 10.
Meinst du?
Meine ich.
Du Fuchs. Ja, also wirklich Sounddesign. Ey, guckt euch diesen Film so laut wie möglich an.
Ja, allein schon, was alles an technischen Aspekten angeht. Score, Sounddesign, Defekte. Das ist schon ein großes Kino.
Ja, und der ist bildsprachlich halt auch wieder echt schön. Ich finde, das hat sowas krass Reales, ohne dokumentarisch zu wirken.
Ja, der ist real, aber der ist mir ein bisschen zu real. Also ich fand die Storyline mit ihr Punkte, glaube ich, noch mehr, wenn du Kinder hast. Ich glaube, dann hat der Film noch einen anderen Impact.
Weiß ich gar nicht, weil also in meinem Fall geht halt nicht noch mehr. Aber mag sein, dass man da nochmal anders anknüpft. Wobei ich finde, die Nummer mit dem Kind, das ist ja wie seine Funktion, das ist so ein bisschen austauschbar, finde ich. Jetzt nicht für die Handlung, sondern für das, was sie emotional erzählen wollen. Mhm. Weißt du, mit dem Wissen um das, was passiert und passieren wird und dann der Entscheidung, das trotzdem so zu machen. Mhm. Da spielt ja eine emotionale Komponente stark mit rein und das, finde ich, ist, glaube ich, austauschbar, ob das jetzt eine Tochter ist oder ein Mann oder ein Haustier oder weiß der Fuchs. So.
Okay.
Aber ja, kann natürlich gut sein, dass Leute, die Kinder haben, mit dem Schicksal des Kindes, dass die dann da natürlich nochmal emotional anders anknüpfen. Aber mich kriegt der emotional auch jedes Mal und das gar nicht mal so sehr wegen dieser Kinderstory, sondern wie der das eben am Ende abrundet und dich halt, also das Ding vom Anfang nochmal mit reinholt und eben sich der Kreis halt schließt. Mhm. Und ich finde es so geil, wenn Filme so rund sind. Also rund, wirklich, wortwörtlich.
Ja, ich verstehe.
Finde ich super. Dann finde ich, dass diese Idee, wie die hier diese Sprache erzählen, also ne, wie die Schrift im Grunde aussieht, super geil alles. Die hingehen und da die Abstände messen und dann versuchen, da Wörter rauszufiltern. Das ist super clever.
Haben sie eigens entwickelt für den Film.
Ja. Ja, und man merkt, dass das Hand und Fuß hat. Also die haben sich halt hier wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Nur offenbar, also
war
aus dem Audio-Department hat einer gepennt, weil die, wie gesagt, die Nummer mit dem Vogel, finde ich, ein bisschen, da bricht das Ding so ein bisschen. Aber das ist ja echt zu vernachlässigen.
Ja, klingt so.
Ja, und jetzt, was hat der dir jetzt mehr gegeben, was du damals vermisst hast? Also offensichtlich ist dir einiges entgangen bei dieser Kinosichtung, als du dann mit 6 Punkten da rauskamst? Oder ja, wie viel waren es denn?
6,5 wahrscheinlich.
Okay.
Ich fand ihn ein bisschen langweilig. Mhm. Hat mich nicht mitgerissen, hat mich nicht reingezogen in die Handlung, drücken wir es mal so aus. Und jetzt fand ich diese emotionale Story und wie er dann diese Sachen verknüpft, wie gesagt, fand ich schon smart. Deswegen konnte ich mir jetzt einiges mehr abgewinnen.
Okay.
Ja, wollen wir noch ein bisschen hier über die Besetzung reden? Also wir haben neben Amy Adams, Jeremy Renner und Forest Whitaker haben wir noch ein paar namhafte Leute. Ja, Michael Stuhlbarg. Und Cima kennt man auch, der den chinesischen General spielt. Den hat man in Rush Hour gesehen.
Ja, The Farewell. Also ich meine, der hat 132 Credits. Der hat eine Menge gemacht.
Der Go-To-Asiate, wenn es darum geht, einen älteren Asiaten irgendwo zu besetzen. Ist der schon ganz vorne mit dabei.
Das stimmt wohl, ja.
Ja, oft auch Antagonisten. Wie bei Rush Hour. Ja, und war ein Riesenhit. Also 47 Millionen gekostet, 203 Millionen eingespielt.
Mhm.
Da hat Villeneuve mal wieder die Kinokassen klingeln lassen.
Ja, da war er halt schon an einem Punkt, wo sein Name
für
was stand. Und kann ich bei dem Film gut nachvollziehen.
Ja.
Naja. Ja, auf den nächsten Dune bin ich ja nur so semi gespannt.
Das ist jetzt auch keiner, den ich jetzt ganz oben hinpacken würde in seine Filmografie.
Nee, ich eben auch nicht.
Also, den habe ich ja sogar zweimal gesehen.
Wie ist das so mit dem Ranking? Also klar, Blade Runner eine 10 und dann ist bei dir Prisoners ist verdammt hoch im Kurs, ne?
Prisoners hoch, Enemy fand ich mega. Den fand ich ja richtig gut. Und was haben wir noch?
Naja, Ascendi.
Ja, Ascendi, okay. Verhalten begeistert, wie du weißt.
Mhm.
Ähm,
der zweite Sicario war nicht von ihm, ne?
Bin mir nicht sicher. Lass mal gucken hier.
Tja, siehst du, hätten wir jetzt unsere Datenbank schon so aufgestellt, dass wir einfach nur Villeneuve eingeben müssen.
Ist noch nicht so weit.
Nee.
Denis Villeneuve, so.
Er ist in Arbeit.
Was denn dies? Okay. 23 Regie-Credits hat er.
Mhm. Nicht nur Langfilme?
Ja, was denn dies? Alles, was davor war, kenne ich nicht. Ist aber jetzt auch so 4,8. 6,1 jetzt nicht so mega. Und dann kam Prisoners, Enemy, Sicario, Arrival. Der zweite Teil ist nicht von ihm. Blade Runner und Dune.
Ach, okay, das war's dann schon.
Ja, ja.
Wie, haben wir jetzt hier alle seine Langfilme besprochen?
Nee. Weil, wie gesagt, die ganz frühen haben wir nicht besprochen. Happiness Bound.
Ja. Okay, aber Technique. Also jetzt mal abgesehen von allem, was vor Incendie kam.
Alles, was nach Incendie kam, haben wir besprochen.
Krass.
Ja, die haben wir alle gehabt.
Okay. Also gut, seit er in Hollywood unterwegs ist. Ja, dann müssen wir uns mal die Frühwerke von ihm reinziehen.
Ja, müssen wir auch mal in Angriff nehmen.
Mhm.
Ist schon auf jeden Fall ein sehr interessanter Regisseur, kann man nicht anders sagen.
Ja.
Ja, Gruß an Snake und danke dafür. Ich hoffe, wir konnten zumindest die eine Hälfte, durfte dir dein Herz aufgehen lassen hier.
Ich kann gut verstehen, dass man Arrival zu seinen Lieblingsfilmen zählt.
Sehr gut. Da muss er ja gar nicht Angst haben vor der Rezension.
Nee, das konnte er vorher nicht wissen, oder?
Konnte er vorher nicht wissen, nee. Wir sind halt unberechenbar.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie der bei dir gestiegen ist.
Ja, der ist auf eine 8 gestiegen.
Auf eine 8 immerhin, ja. Okay.
Insofern, immer noch nicht mein Liebster, Villeneuve, habe ich ja gesagt, aber mit 8 Punkten werde ich dem dann eher gerecht.
Das ist ein ganz guter Sprung.
Ja, definitiv. Das ist schon eins der größeren Sprünge in meiner, was meine Letterboxd-Bewertung angeht.
Mhm.
So, und von dir eine 10, oder?
Ja, ja, klare natürlich. 10. Vielen.
Der schmeißt hier mit den 10 Punkten um sich.
Digga, wie gesagt, bei dem Film geht es um Kommunikation, Sci-Fi ist mit drin, Zeit spielt eine große Rolle.
Liegt auf der Hand, sagst du.
Ja, ist also, finde ich, schon auf dem Papier eigentlich eine 10.
Obvious.
Und dann ist er halt auch wirklich geil gemacht. Also, geht eine Stunde 56, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Mhm. Und ja, den ist, glaube ich, das dritte Mal gesehen und ist immer noch eine 10. Also, ist wirklich ein geiler Film.
Immer noch eine 10.
Bin ja mal gespannt, ob der dann bei einer, wenn du den nochmal guckst, ob der gegebenenfalls nochmal steigt.
Möglich wär's.
Ja.
Ich würde es nicht ausschließen.
Konsequenterweise müsstest du dann beim nächsten Mal auch bei einer 10 sein.
Ja, ich würde es nicht ausschließen.
Ja. Auch dieser Film ist PG-13 und auch hier tut das der Sache überhaupt keinen Abbruch. Wobei, also, ich meine, die haben die Aliens, glaube ich, schon auch bewusst so dargestellt, dass das, es hat halt auch creepy Momente. Also, jetzt nicht bedrohlich, aber halt so, dass...
Naja, du überlegst ja schon, ob es bedrohlich sein könnte.
Ja, eben, ja.
Das lässt der Film ja ein bisschen offen.
Mhm.
Weil es wird ja auf die Frage, was der Purpose ist der Aliens, das wird ja nicht beantwortet am Anfang. Insofern spielt der Film ja damit, dass du dir selber Gedanken machst, was die eigentlich wollen.
Mhm.
Alright.
Arrival. Wunderbar.
Arrival, danke dafür.
Bin sehr froh, dass die nicht den Titel des Buches übernommen haben, weil das war der Arbeitstitel, Story of Your Life. Und das hat dann bei Testscreenings aber schlecht abgeschnitten. Und so sind sie bei Arrival gelandet.
Kannst du verstehen.
Ja, also...
Viel besserer Titel.
Das, also wäre jetzt so ein deutscher Verleihtitel, hätte mich nicht gewundert, wenn der Story of Your Life heißt. Aber das,
Story of Your Life ist auch so ein
cooler. Es ist halt Mörder-cheesy.
Ja.
Und es spoilert ein bisschen was, finde ich.
Mhm.
Das ist ja gerade mit dem Thema des Films, würde das zu viel vorwegnehmen, finde ich.
Ja, wenn man die Leute drauf stößt, dann spoilert das ja.
Ja.
Okay.
So, jetzt die anderen Punkte.
Ja.
7,9 sind es auf IMDb, der Metascore ist bei 81 und Letterboxd 4,2. Wieder mal so ein Ding, wo dann alles recht ähnlich aussieht. Und ja, du bist mit deinen 8 Punkten da gut im Fahrwasser und ich mit 10 offenbar eher bei Snake.
Ja, aber ich reiß den Durchschnitt jetzt wieder ein bisschen hoch.
Sehr gut.
4,1 hat er bei mir, habe ich aus Letterboxd notiert.
Habe ich auch. Habe ich was anderes gesagt?
4,2 hast du gesagt. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Und okay. Dachte so, der ist gestiegen jetzt?
Nee, ich habe 4,1 aufgeschrieben. Habe ich 4,2 gesagt?
Ja. Okay.
Nee, 4,1 sind's.
Da freut er sich, dass ein Film mal Linguistik bespricht und kann die 1 nicht von der 2 unterscheiden.
Ja, siehst du.
Der Lee.
Der Mathe ist was ganz anderes.
Ja, Mathe ist was ganz anderes. Ja, ja. Das sind Zahlen, keine Buchstaben.
Wobei, das ist ja auch, finde ich auch so geil, ne? Wie so für den Ian Donnelly der sehr, sehr wissenschaftlich und rational halt an solche Themen rangeht, was ich auch geil finde, ne? You want science, ask your dad. Dass somit seine ersten Fragen sind, okay, habt ihr alles durch, so Primzahlen, Fibonacci, habt ihr das alles so nach dem Motto Ausschussverfahren, das ja, Thema klar. Habt ihr schon, ne? Ist ganz klar, dass man auch erstmal mathematisch an so ein Thema rangeht und erst dann ja auch geil findet, dass er sagt, hey, du gehst Sprache wie ein Mathematiker an. Ja, eben, also ich finde, da gibt es auf ganz vielen Ebenen irgendwie was, was ich sehr cool finde.
Hat seine smarten Momente, definitiv. Mhm. Ja, apropos Zahlen, in der nächsten regulären Episode geht ja ein neues Punkteraten los. Und,
ach, haben wir einen Endstand?
Ja, wir haben jetzt einen Endstand. Und für diejenigen, die sich vielleicht mal Gedanken machen sollten, wie lange die Episode gehen könnte, vielleicht denkt ihr nochmal zurück oder hört in die Episoden rein, die wir so immer am Anfang des Jahres irgendwie aufgenommen haben. Vielleicht passiert da das eine oder andere, was auf die Laufzeit schließen könnte. Insofern nur so viel als Tipp. Vielleicht geht da was. Für diejenigen, die sich überlegen, wie das Punkteraten abläuft. Sehr kryptisch hier.
Ich habe nichts verstanden von dem, was du gerade gesagt hast. Aber
sehr kryptisch.
Macht ja nichts.
Ja, weil du es wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hast, was passiert in der nächsten Episode.
Kann sein.
I hate all the words you just used.
Okay, aber verraten wir dann jetzt, wie die Nummer ausgegangen ist oder spoilern wir damit was?
Welche Nummer?
Naja, also erstmal habe ich hier einen Endstand, den kann ich natürlich verraten.
Den kannst du verraten, ja.
Du bist jetzt bei 5 Miesen gelandet und ich bei 2.
Stark.
Ja. Gewohnt gut.
5-2, souverän wieder das Jahr zu Ende gebracht.
Ja, der Dezember sollte es richten und ja.
Ich habe nicht gesagt, welcher Dezember.
Super, okay. Ja, hoffen wir mal auf Dezember 25.
Hoffen wir auf das neue Jahr.
Ach, willst schon nächstes Jahr jetzt? Ja?
Klar.
Legst du dich doch fest, okay.
Nächstes Jahr wird der eine oder andere Sieg definitiv punkten. Gut. Respekt übrigens an Back Air, der hier einen ziemlichen Boss-Move gemacht hat, weil der hat in dieser einen Folge, wo ich halt gewonnen habe, ich glaube, das war die mit Toffee oder so, hat er irgendwie 4 Punkte geholt, weil er irgendwie ballsy aus dem Mittelfeld auf mich getippt hat. Und dann hat er danach noch irgendwie 2x4 Punkte geholt, als er auf dich hier angetippt hat und ist dann irgendwie aus dem Mittelfeld, ist er irgendwie auf den ersten Platz geschossen.
Geil.
Also, good job. Was das Punkteraten angeht. Du hast auf jeden Fall einen guten Lauf hingelegt im Dezember. Fand ich schon beeindruckend. Was er da für eine Taktik an den Tag gelegt hat. Sehr cool. Ja, überlegt euch mal, womit wir die Episode eventuell anfangen im Januar und könnte sein, dass das auf die Länge schließt. Ja, okay. Hast du noch was?
Ja, erzählen wir jetzt, wie der Monat zu Ende gegangen ist.
Ach so,
für uns?
Der Monat. Aber natürlich machen wir das.
Ja, ich weiß ja nicht, ob das für manche interessant ist.
Für mich ist das auf jeden Fall eher niederschmetternd.
Ah ja?
Ja, ah ja. Trank einen Schluck aus dem Wasser.
Ja, was soll ich da sagen? Ich
talk to my head.
Wäre ja gerne überrascht, aber ich habe es ein bisschen angekündigt.
Du wirkst nicht so richtig überrascht. Mm. So, Punkteraten. Also die regulären Episoden sind jetzt ausgegangen 2-6. Mhm. Nee, 3-6. Entschuldigung.
Okay.
Nee.
Was jetzt?
3-7.
3-7.
Ja, 3-6 war der letzte Stand. Jetzt sind wir bei 3-7.
Okay.
Immerhin 3 Punkte geholt.
Ja. Sehr gut.
Kleine Ziele und so.
Ja. Hier.
I am an excellent guesser.
Wie steht's bei der Support-Episode? 3-1, okay, da geht auch nicht mehr viel.
Eine haben wir noch.
Eine haben wir noch, ja.
Wird schwierig, 2 Punkte zu machen.
Also da sind wir wieder bei der Ergebniskosmetik. Mhm. Alright, so. Das Jahr ist zu Ende. Dann würden wir uns auch hier in der regulären Episode natürlich bei allen Hörern bedanken, die hier fleißig die Banausen supporten.
Ja.
Kommentare schreiben und fleißig kommentieren bei YouTube und Co. Und die neuen dazugekommen sind, herzlich willkommen.
Sowieso, ja. Herzlich willkommen an die ganzen Atzen.
Mega gut.
Und Riesendank an alle, die das jetzt schon auch seit über 4 Jahren hier mit uns mitmachen.
Ja, ist richtig krass.
Dank an alle Gäste und an alle, die das eben mit supporten und hören.
Eine sehr treue Gemeinde ist das.
Die ja,
Banausen,
das ist schön.
Die Banausen-Truppe.
Das hätten wir uns so auch nicht träumen lassen.
Nee, gefällt uns. Dafür, dass wir einfach mal mit Null angefangen haben und überhaupt keine Connections hatten in dieser Hinsicht.
Ja. Na, ja, ist echt krass.
Ist das schon ordentlich.
Ja. Aber du hast dich da ja auch immer wieder ins Zeug gelegt und hier fleißig mit anderen Podcasts connected und naja. So. Das ist ja auch gewachsen über die Jahre.
Networking, ja.
Networking, ja, machst du gut.
Teamwork. Ja. Ja, das auch. Und illustre Gäste sollten wir da noch im neuen Jahr haben. Teilweise Leute, die uns zum ersten Mal besuchen. Und da kommen schon im Januar so die ersten, die ihr vorher noch nicht gehört habt am Mikrofon. Also seid mal darauf gespannt. Mhm. Und ja.
Aber auch altbekannte Leute.
Ne? Auch altbekannte Leute.
Angekündigt, Hakan ist am Start.
Hakan ist am Start. Classic Dave will nochmal wiederkommen, weil er noch einen Film auf Halde hatte, den er unbedingt nochmal unterbringen will. Den holen wir auch wieder ran. Also so die Gäste, die ihr kennt, die kommen ja nach wie vor.
Ja.
So. Alright. In diesem Sinne.
Ich muss nochmal auf so einen Will Ferrell drücken.
It's in my top 10. It might be my top 2. I think it's my number 1.
So. Dinge, die ihr über diesen Podcast sagt.
Absolut.
Ha.
Und dann wünsche ich mal guten Rutsch, oder?
Unbedingt, ja. Kommt gut rein. Wir hören uns im nächsten Jahr.
Genau, diejenigen, die keinen Supporter gemacht haben, also bei der Supporter-Episode, die erscheint genau am 31. Dezember, da dürft ihr neben Feuerwerk dürft ihr noch unseren Podcast hören.
Mhm.
Aber an alle anderen, die nicht supporten oder zumindest nicht finanziell, an diejenigen.
Die hören wir im nächsten Jahr.
Die hören wir im nächsten Jahr. Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.